Hallo, ich bin Caroline Linker vom Weingut Macaillé in Mülheim im Markgräfler Land. Mit meinem Freund Max Fröhlich mache ich seit 2020 Low Intervention Weine. Mit viel Handarbeit und Liebe bewirtschaften wir rund 2 Hektar Rebfläche am Schwarzwaldrand. Heute darf ich das Intro für das Interview für Sebastian machen, was mich mega freut. Wir haben Sebastian ungefähr vor 3 Jahren über unsere Freunde vom Restaurant Jacobi kennengelernt, wo er seit der Eröffnung als Sommelier arbeitet und dort eine der spannendsten Weinkarten mit in der Region aufgebaut hat. Und es ist ganz schnell eine Freundschaft entstanden. Wir teilen die Liebe zu Wein, Kaffee und Genuss. Und 2023 haben wir ihn richtig viel zu Gesicht bekommen, weil er da bei uns bei der Weinlese mit dabei war. Und ja, kennzeichnend war immer, dass er mit seinem Rennrad von Freiburg zu uns gekommen ist. Teilweise auch völlig crazy vor der Arbeit. Und ansonsten treffen wir uns oft zu Weinverkostungen oder geben uns gegenseitig Probiertipps. Sebastian ist für uns ein Mensch, der Wein auf allen Ebenen erfahren möchte. Und das ist einfach schön zu sehen. Was zeichnet Sebastian als Sommelier und noch als Mensch aus? Man fühlt sich bei ihm sehr wohl. Er ist ein sehr feinfühliger Mensch, ein super guter Zuhörer und lässt seinem Gegenüber viel Raum. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Er hat einen enormen Wissensdurst, ist viel unterwegs auf Weinmessen, Verkostungen, ist immer up to date in der Natur- und klassischen Weinwelt. Und dafür nimmt er sich wirklich viel Zeit in seiner Freizeit. Er reflektiert sich aber auch immer wieder selbst und sucht die Tiefe. Wir sind super gespannt, wie es auf seiner weiteren Entwicklungsreise weitergeht. Jetzt wünsche ich ganz viel Spaß beim Interview mit Sebastian.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Mein heutiger Gast, Sebastian Hernández Westphal, wurde in der Nähe von Madrid geboren und wuchs beruflich in einer der schönsten Städte Deutschlands auf, Freiburg. Dort begleitet er im Augenblick eines der interessantesten Restaurantprojekte, das Jacobi in Freiburg. Gestaltete das Curo Mori in Freiburg mit, nachdem er in der Schweiz, in Dublin und im Esszimmer in München tätig war und symbolisiert eine ganz eigene, authentische Definition eines Sommeliers. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger Consiglio und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolle ganz herzlich für die händische und wirtschaftliche Unterstützung bedanken. Denn dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Sebastian Hernández Westphal!
Was war die größte und die kleinste Weinkarte, mit der du je gearbeitet hast?
Die größte Weinkarte war definitiv im Einstein in St. Gallen. Da hatten wir, ich glaube, wir waren ungefähr bei 2500 Positionen. Das war schon auch herausfordernd mit wirklich Jahrgangstiefe, Bordeaux. Das war wirklich richtig, richtig cool. Und die kleinste ist die ich so selber so ein bisschen aufgebaut habe. Also ich würde sagen, Curo Mori hatten wir am Anfang so um die 50 und dann, als ich gegangen bin, eher so 250 Positionen. Hat beides seine Herausforderungen und beides echt irgendwie ganz wichtig, weil ich glaube, gerade wenn man was neu aufbaut, muss man extrem aufpassen, dass man irgendwie von allem irgendwie was dabei hat und dass es irgendwie trotzdem eine Spannung hat und dass man trotzdem irgendwie alle Gäste gut abholt.
Was schwieriger, mit einer großen zu arbeiten oder mit einer kleinen? Ich bin mir da nicht sicher. Manchmal ist es, finde ich, total schwierig, eine überschaubare mit 50 oder 100 Positionen zu gestalten, wenn man ja doch irgendwie versucht, das und das da zu haben, aber dann doch nur exemplarisch, oder man sucht sich eine Kernkompetenz. Bei der Großen musst du natürlich einen riesen Überblick haben, und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der dritte Wein, den der Gast bestellt, der auch nicht da ist. Ja. Das ist so Kernkatastrophe. Also die dann aktuell zu halten, fehlerfrei zu halten, überhaupt eine Struktur reinzubringen, das umzusortieren oder sonstiges. Was ist für dich einfacher?
Ja, wie gesagt, das ist beides sehr herausfordernd. Also ich glaube, dass eine kleine Weinkarte fast die größere Herausforderung ist, weil du da wirklich irgendwie immer wieder viele Wechsel hast, immer wieder dich anpassen musst, was wird gerade gebraucht. Eine große Weinkarte ist einfach sehr, sehr schön in der Pflege, weil du da immer weiter aufbauen kannst und weil du in die Tiefe gehen kannst und weil du natürlich immer aktuell haben musst, das ist klar, aber ich glaube, wenn du die im Griff hast, dann ist es eher ein Fortführeffekt. Und ich glaube, es hat beides seine ganz eigenen Herausforderungen. Ich glaube inzwischen fast, dass es als Gast eine Weinkarte einfach mit so das, ja, sag ich jetzt mal, beängstigendste eigentlich irgendwie sein kann, wenn man ins Restaurant geht und ein dickes Buch bekommt und selber jetzt noch nicht so eine große Ahnung hat, ist das so schon eine große Hürde. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass man als Person da diese Angst nimmt und mit Empfehlungen arbeitet und gar nicht erst, wenn man das Gefühl hat, die Gäste sind unsicher mit einer großen, dicken Weinkarte. Wie schafft man das, die Gäste direkt abzuholen und irgendwie gar nicht auch schlecht aussehen zu lassen, sondern wirklich mit Empfehlungen arbeiten und zeigen, was gibt es. Und ich arbeite sehr, sehr gerne mit auch natürlich auch irgendwie Etiketten. Das heißt, dass man natürlich auch irgendwie ein Bild der Flasche irgendwie vor Augen hat, zu dem Namen, den man in der Weinkarte irgendwie sieht. Es ist wirklich, das Thema Weinkarte ist sehr, 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 sehr spannend, weil ich kenne das auch von Freunden, die mit Wein noch ganz neu sind oder noch gar nicht in Berührung gekommen sind, dass das für eine riesen Herausforderung ist, wenn man einfach ein dickes Buch bekommt. Deswegen, ich glaube, das hat beides seine Herausforderungen. Ich glaube, von der Sommelier-Seite ist eine kleine, spannende Weinkarte fast herausfordernder und ein bisschen auch zeitgemäßer, würde ich gerade wirklich auch irgendwie behaupten.
Habt ihr am Einstein nachkalkuliert? Also wenn ihr sagt, ihr habt da 2000 Positionen gehabt, dann sind der nicht wenige Weine, dass die nicht innerhalb von einem Monat verkauft werden, sondern manchmal 1, 2, 3 Jahre liegen. Das sind ja meistens dann nicht die günstigsten, die aber einer Marktveränderung dann doch trotzdem unterworfen sind. Und die wenigsten gehen eigentlich hin und sagen irgendwie nach 3, 4 Jahren, Chateau Schlag mich tot, ist jetzt gerade mit den letzten Jahrgängen so gehypt worden, da hauen wir mal ein 20 oder ein Huni drauf. Habt ihr sowas gemacht oder eben auch gegensätzlich, dass man sagt, man sieht mehr oder weniger das Lebensende des Weines schon. Man hat da jetzt noch irgendwie 120 Flaschen im Keller, die machen wir mal günstiger, um das einfach ein bisschen mehr zu drehen, attraktiver zu machen, dann auch anders beim Glas kalkulieren zu können. Weil so eine teure Flasche, wenn du der beim Glas dann nicht so völlig unrealistisch kalkulierst, sieht das ja auch nicht so gut aus, wenn der Gast die dann irgendwie dann doch bestellen möchte. Also seid ihr da aktiv gewesen oder das eher weniger?
Doch, auf jeden Fall. Also man hat schon immer so ein bisschen die Weinkarte im Blick. Gerade für das, was du jetzt gerade gesagt hast und das, was auch der Schwerpunkt damals war und speziell wirklich Bordeaux, ist einfach auch ein Spekulationsmarkt. Und natürlich verändern sich da die Preise extrem. Und wenn man natürlich noch Flaschen, die top im Schuss sind, aus sehr gefragten Jahrgängen, 82, 90 und so weiter hat, dann hat sich natürlich auch der Preis verändert in der Zeit. Und das, ja, dann muss man auch nachkalkulieren. Also natürlich ist Einkaufspreis oder Ersteigerungspreis oder wie auch immer erstmal ausschlaggebend für den Preis auf der Weinkarte. Aber dann, wenn du es im Keller hast, dann musst du natürlich schon auch schauen, wie sich der Markt verändert. Ja, und klar, auch wenn man runter korrigieren muss, kommt natürlich auch vor, aber eher selten. Das sollte man natürlich irgendwie schon vorher im Griff haben, dass man sieht, okay, das sollte ich jetzt wirklich mal forcieren, damit wir da von manchen Positionen runterkommen, weil natürlich kann das kommen, wenn du kennst es, Probleme im Burgund mit Premox, mit Oxidation in weißen Bordeaux und so weiter. Das passiert natürlich. Das muss man natürlich irgendwie immer sehr, 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 sehr gut beobachten und dann im besten Fall einfach vorarbeiten und vorher schon einbinden, damit gar keine toten Positionen irgendwie im Keller zu finden sind. Das ist nicht einfach, definitiv, aber ja.
Was ich spannend finde zum Beispiel, dass viele, wenn sie sagen, nachkalkulieren oder eben doch teilweise spekulieren, dass man immer an Bordeaux, Burgund, teilweise aber viel weniger auch Rhone denkt, gelegentlich ja. Italien, aber deutsche Spätburgunder werden selten nachkalkuliert. Die können ja wahnsinnig reizvoll sein, wenn du alte Huber nimmst, da ja. aus den 2000er Jahren, die durchaus richtig attraktiv sein könnten. Frühburgunder vom Fürst, 2010er, ja, ja. Philipp Kuhn, Kirschgarten. Wenn du sowas auf der Karte hast, ich glaube, da spekulieren in dem Sinne die wenigsten mit. Man könnte es aber, weil die Weine ja eigentlich kaum irgendwo auf Karten präsent sind. Kennst du eine Karte, die richtig gereifte alte deutsche Rotweine hat?
Wenig. Wenig. Hast du vollkommen, ne? Recht. Ja, ja, wirklich. Also das ist echt faszinierend. Und es ist aber auch ja natürlich auch so, dass es natürlich diese einigen Namen gibt. Und das war irgendwie auch ganz toll in der Schweiz. Gab es auf einmal dann wieder. Dann hat man irgendwie angeboten bekommen, wie du gerade gesagt hast, irgendwie Huber 07 Reserve. Und du
in der Schweiz?
Okay, in der Schweiz, ach, ja. Und das ist halt dann schon auch faszinierend, weil das findest ja. du in Deutschland natürlich nicht. In Deutschland ist es schwierig zu finden. Und dann natürlich, ich glaube, es gibt schon auch einige Weingüter, die auch eine gewisse Schatzkammer sich aufbauen. Aber ja, wüsste ich jetzt auch niemanden, außer eben direkt ab Hof, wenn man gute Verbindungen zu den Winzern hat, wo man mal irgendwie hier ein Kistchen irgendwie was Gereiftes bekommt. Es ist immer ganz spannend, wenn man auf der Jahrgangspräsentation zum Beispiel eben von Kellers in Oberbergen ist, dann machen die meistens so ein separaten Stand mit Reserveweinen, wo es dann auch mal super spannend ist, irgendwie was von der früheren Generation Spätburgunder aus den, ja, sag ich jetzt mal 2010er oder zurück, wirklich bis Anfang der 2000er zu probieren, aber auch Grauburgunder, so, das ist schon auch faszinierend. Das heißt, die Winzer müssen leider irgendwie so ein bisschen diesen Part der Reifung übernehmen, weil es einfach sonst in der gehobenen Gastronomie schon noch, glaube ich, diese Möglichkeit gibt, Sachen wegzulegen, gut zu lagern. Aber natürlich ist es am optimalsten, wenn die Weine erst gar nicht das Weingut verlassen und dort ab Hof reifen können.
Das stimmt, und letztlich kann man das ja auch relativ gut durchkalkulieren. Ich finde es aber auch manchmal erstaunlich, wenn ein Gastronom, wenn er relativ am Anfang ist, beim Wein spart, weil ich finde, es gibt kaum eine Sache, wo man so lukrativ kalkulieren, eben auch in der Nachhaltigkeit, in der Entwicklung der Weine, wenn man da ein Auge drauf hat, wenn man eine kompetente Person hat, sprich ein Sommelier, da einfach mit zu arbeiten, da Geld herauszurekrutieren und das, was man an Zinsen zahlt für einen etwaigen Kredit, dann durchaus relativieren kann. Also wenn du da eine attraktive Weinkarte von Anfang an hast, die Leute da mit überzeugst, mobilisierst, dass die gerne dort auch Wein trinken, ist das für mich eine der sinnvollsten Investitionen, die man beim neuen Restaurant machen kann. Man braucht natürlich immer die Person, die sich da irgendwie mit auskennt. Das ist manchmal so das Problem dabei, aber letztlich fördert das, finde ich, auch so eine Gesamtwahrnehmung. Das nicht deswegen, weil wir jetzt einen Sommelier-Podcast haben, sondern weil...
Ja, ja. Würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, eine Attraktivität und auch natürlich irgendwie das Optimalste, finde ich, an einer Weinkarte schon, wenn dann halt nicht nur aktuelle Jahrgänge zu finden sind, sondern wenn das halt wirklich, wenn du das Gefühl hast, jemand macht sich Gedanken, jemand schaut auf die Jahrgänge, welche Jahrgänge reifen gut, darauf vielleicht, wie du schon sagst, vordenken und sagen, okay, mir gefällt dieses Jahr einfach unglaublich gut, also kaufe ich vielleicht doch nochmal ein, zwei Kisten mehr, damit ich in ein, zwei Jahren davon einfach wieder zurückgreifen kann und davon profitieren kann. Also ich glaube, das würde ich dir hundertprozentig zustimmen. Ich glaube, ein Wein ist einfach nun mal gerade im Rotweinbereich ein Produkt, was ja tendenziell einfach nur besser wird. Und ich glaube, da hatte ich das große Glück jetzt mit der Eröffnung im Jacobi, wo Christoph zu mir gesagt hat, mach, ich möchte einfach, dass wir irgendwie attraktiv sind, dass das genau so ein Part ist, warum die Gäste zu uns kommen. Und das ist natürlich super, super toll, diese Freiheiten zu bekommen, gerade in der Eröffnungsphase, wo natürlich auch klar ist, wie viel können wir investieren, was gibt es für Möglichkeiten, wo setzen wir die Priorität, weil natürlich ist erstmal die Priorität, dass das Interieur da ist, dass die Küche da ist, gerade wenn du ein Restaurant komplett neu ohne Unterstützung, sage ich jetzt mal, aufbaust. Und diese Weitsicht ist natürlich schon auch großartig, wenn man da einfach aufbauen kann und wenn man dann auch Paten hat, die eben genau einem auch so ein bisschen noch was Reifes, noch eine kleine Vertikale zur Verfügung stellen. Solche Geschichten kommen natürlich auch nur, wenn man schon vorher mit den Winzern zusammenarbeitet, wenn man transparent ist, was man vorhat. Das ist natürlich schon eine Wichtigkeit in der Eröffnungsphase, weil nur mit aktuellen Jahrgängen, glaube ich, ist einfach eine Weinkarte ja nicht schmucklos, aber dann fehlt natürlich auch irgendwas.
Da ist dann aber, finde ich, die Frage, setzt man rein auf Blue Chips, also auf bekannte Namen, um ja den Ganzen irgendwie so den einen oder anderen Orden zu verleihen, oder geht man mehr auf die Insider-Weine, auf das Unbekanntere, versucht das irgendwie zu finden, versucht nicht nur die bekannten Gebiete preiszutreten, was ja auch durchaus reizvoll sein kann, denn wenn du so eine kleine Karte hast, kannst du ja selten beides bespielen, sondern finde ich, muss da dann schon irgendwie eine Kompetenz dann irgendwo ausstrahlen in irgendeiner Richtung.
Ja, ich glaube definitiv, dass man sich einfach sehr bewusst sein muss oder sehr, sehr viele Gedanken darüber machen muss, wo wollen wir hin? Was ist die Idee von unserem Weinangebot? Wie wollen wir das aufstellen? Wie schaffen wir einen Fokus, der uns irgendwie einzig, der uns irgendwie eine Unverkennbarkeit irgendwie schafft, dass man irgendwie authentisch ist und dass man weiß, okay, dafür gehe ich in das jeweilige Restaurant. Und ich glaube, wie du sagst, ich glaube, große Weinkarten sind oft dann aber auch wirklich auf die großen Regionen limitiert. Weil im Endeffekt natürlich gehen dann Regionen unter, die nicht super bekannt oder ja renommiert sind. Wenn du ein großes Buch hast, dann spielt sich das natürlich eher in der alten Welt ab und es spielt sich eher in den renommierten Regionen ab. Und das finde ich natürlich schon auch sehr, sehr spannend, wenn man selber sich weiterentwickelt und selber unterschiedliche Konzepte kennenlernt und sich dann wirklich bewusst für, sage ich jetzt mal, im Falle jetzt bei uns im Jacobi, für eine sehr, sehr regionale Weinkarte entscheidet, eine naturnahe Weinkarte entscheidet, wo einfach klar ist, okay, das ist das, was wir anbieten und man kann nicht immer alles anbieten. Ich glaube, das ist, sage ich jetzt mal, eine Illusion, immer alles jedem gerecht machen zu wollen. Ich glaube, natürlich gibt es irgendwie, ja, wie soll ich sagen, aber Oldtime-Classics, die du immer irgendwie einbauen kannst oder mit dem du immer den Großteil der Gäste abholen kannst. Aber ich finde es noch viel wichtiger, dass es einfach irgendwie eine Handschrift, eine Idee zu erkennen ist.
Vermisst du eine Sache auf anderen Weinkarten oder hättest du gerne bei dir besonders intensiv repräsentiert? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey Leute, achtet mehr drauf? Das ist nach wie vor kein so wirklich großes Thema und es verdient es eigentlich.
Ja. Ja, ich glaube, so diese Regionalität, ich glaube, das ist was ich oft vermisse, dass man dann doch irgendwie den leichten Weg geht und doch vielleicht noch Spanien, Italien, Frankreich irgendwie immer mit drauf machen muss, anstatt sich dafür irgendwie zu fokussieren, wo man ist. Was macht die Region hier besonders? sei, stolz ist immer so ein blödes Wort, aber
ist eigentlich ein schönes Wort, wird nur leider missbraucht.
Aber auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, dass man das in der Küche sehr, sehr gut geschafft hat inzwischen. Also wirklich, dass man weiß, wofür die Region steht. Natürlich hat es auch ein bisschen länger gebraucht, aber dass man wirklich sagt, okay, ich versuche meinen Fokus auf das zu setzen, was ich um mich herum habe, weil das ist das, wofür du eine Einzigartigkeit aufbauen kannst. Was ist das Authentischste, was du haben kannst, wenn du in der Weinbauregion bist? Hab deinen absoluten Fokus in dem, was hier passiert, dass du hier am Zahn der Zeit bist, dass du mitbekommst, wenn neue Weingüter sich etablieren oder wenn die ersten Traubensäfte in den Fässern sind, bevor es auf den Markt kommt. Und das schaffst du natürlich nur, wenn du Verbundenheit zu den lokalen Erzeugern hast. Und ich glaube, das ist was mir schon auch oft speziell, wie gesagt, jetzt, ich rede jetzt hier schon ein bisschen auch über Baden, wo man einfach, wenn man in Freiburg im Herzen einer Weinbauregion ist, sehe ich viel zu wenige regionale Weine auf den Weinkarten. Und das
ist aber nicht die gleiche Dille, die man letztlich von Weintrinkerseite irgendwie leben möchte oder das eben proklamiert, dass man sagt, natürlich ist jedes Jahr anders und natürlich ist Wein ein Naturelement und natürlich muss er jedes Jahr anders schmecken. Wenn er dann aber anders schmeckt, sprich in dem einen Jahr mehr Säure hat, in dem anderen vielleicht nicht 15,9, sondern nur 13,2 Volumenprozent, dann ist die Enttäuschung groß und dann sagt man, oh, der Winzer hat es dieses Jahr aber nicht wirklich geschafft. Also dass da letztes Jahr war er eigentlich besser. Also von dem her spielt man da ja eigentlich nur mit der Natur. Vielleicht interpretiert man diesen Jahrgang und der Wein ist natürlich ein anderer, aber die Gesichter sind da meistens lang und so dann ja auch oft, weil du sprichst gerade deutschen Rotwein an, doch manchmal auch bei den deutschen Rotwein, dass es eben doch den einen oder anderen Weintrinker gibt, der es halt gern fett und voll und intensiv mag. Und da gibt es sowas im Baden? So, also hättest du da was oder würdest du dann bei jedem Gast anfangen zu missionieren und irgendwie den zu überzeugen? Und ich meine, das ist ja schon ein Riesending gewesen vor 30 Jahren überhaupt die Leute entweder vom Süßen weg zum Trocknen oder umgedreht oder wie auch immer zu bekommen. Und nach wie vor sind die Hälfte der in Deutschland produzierten Rotweine nicht trocken. Das fand ich krass.
Ja, das ist faszinierend. Also ich denke mir so, wer trinkt das? Also ich glaube, natürlich sind wir nun in unserer Sommeliersblase und das ist natürlich weiß ich auch, dass das auch eine berechtigte Zweifel gibt, weil natürlich auch die Weinqualität in den 90er Jahren im Spätburgunderbereich echt auch nicht gut war und dass sich das halt einfach so in den letzten, sage ich jetzt mal, 10 Jahren grundlegend verändert hat. Und es ist super schwierig. Also missionieren, finde ich, ist nie gut. Ich glaube, dass man einfach mit probieren und damit eher überzeugen kann, indem man immer wieder was als Alternative hinstellt und hier probiert mal und hier gibt's doch was und hier tut sich was.
Aber was machst du mit so einem klassischen Primitivo-Trinker oder keine Ahnung, Negro Amaro oder wie auch immer?
Ja, ja.
Wenn der bei dir ist oder halt irgendeinen fetten Shiraz-Liebhaber, der ab Likörqualität rein von der Alkoholstärke alles aufwärts mag und eben auch mit dieser Fruchtüberladenheit und so weiter und der sitzt bei dir im Laden und sagt, ich hätte gerne ein gutes Glas Rotwein. Da kommst du mit dem Spätburgunder nicht weit. Greifst du zum Regent, zum Domina oder zum Dornfelder? Oder was ist dein tricky Part dabei?
Es ist super tricky. Also ich muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, und das sollte man vielleicht nicht, aber oft bin ich dann auch wirklich auch nicht überfordert, aber einfach auch gefordert, weil im Endeffekt natürlich, glaube ich, kannst du sehr, sehr viel der Gäste abholen, wenn du zum Beispiel auf qualitativ hochwertigen Lemberger gehst, der einfach von der Farbe, weil im Endeffekt ist es, bei vielen ist es ja auch nur das Bild, dass man auch sieht, okay, Man möchte irgendwie einen dunklen Wein. Dunkel assoziiert man gleich mit Qualität. Tannine sind was Positives. Je trockener, umso besser. Also das hat man natürlich schon bei vielen der Gäste, wo dir dann schon auch manchmal, sag ich jetzt mal, ich mich schon auch schwer tue, keine Frage. Aber es gibt natürlich, muss man Alternativen bereit haben, und es gibt auch in Baden inzwischen tolle Syrah. Es sind natürlich eher vom Stil Rhone Syrahs, und da versuche ich halt irgendwie, ich will nicht sagen irgendwie, ich versuche so über das Probieren und über die Alternativen dahin zu kommen. Es ist einfach, ja, wir werden bei uns im Restaurant leider das nie haben werden, dass wir Weine mit 15,5 Volumenprozent auf der Karte haben. Das gibt es einfach in dem Stile, wie ich die Weinkarte führe, und gibt es einfach nicht. Und das ist natürlich dann immer ein sehr, sehr heikler Moment, weil im Endeffekt ist es definitiv so, dass der Gast an Nummer 1 steht, und man findet, glaube ich, schon auch immer eine Lösung. Wie gesagt, es gibt Winzer, die Merlot anbauen. Es gibt Winzer, die auch Bordeaux-Blends hier in der Region oder in der Pfalz anbauen. So, ich glaube, damit, das ist für mich dann so dieses Hintertürchen, wo ich sage, okay, damit kann ich mich sehr gut anfreunden, weil das gibt es auch in toller Qualität. Aber wenn wirklich eine Weinempfehlung gewünscht ist, ist die im Rotweinbereich zu 100% Spätburgunder oder Lemberger. Mhm. Das ist für mich einfach gesetzt. Und natürlich gibt es auch irgendwie, wie du sagst, irgendwie Portugieser, der mal wirklich auch spannend sein kann, oder ein Trollinger, der mal spannend sein kann. Aber im Qualitätsbereich würde ich behaupten, oder würde ich meine Empfehlungen immer in Richtung Spätburgunder oder Lemberger setzen. Das ist für mich einfach nur angepasst auf den Hauptgang, sage ich jetzt mal, dass ich sage, okay, von der Speisenkombination würde ich tendenziell eher in Richtung Lemberger gehen, einfach ein bisschen würziger, ein bisschen kräutriger, ein bisschen mehr Kraft, oder Spätburgunder, wenn es elegant, filigran sein soll. Und wer damit, sage ich jetzt mal, nicht zufrieden ist, gibt es die Weinkarte, und da gibt es immer auch andere Positionen. So ist es nicht. Also da gibt es immer Alternativen.
Aber auf die neue Rebsortenwelt setzt du nicht Cabernet d'Orsa, selbst Regent oder sowas. Also dass man, da hat man ja teilweise schon diese Fruchtschnecken, man könnte was Regionales nehmen, man hat was mit wenig Säure, Vordergründigkeit, bla bla bla. Den ganzen Kram wäre dann für dich kein Kompromiss und keine Alternative, wo du sagst, um auch denjenigen in dem Moment glücklich zu machen, okay, da habe ich den 1, 2 so als
primitiver Ersatz.
Aber glaubst du, dass das wirklich eine Alternative ist? Weil im Endeffekt glaube ich ja schon, dass bei wer diesen Stil erwartet oder sich erwünscht, möchte auch was Südländisches haben. Mhm. Also möchte auch, wie du sagst, Primitivo haben, oder möchte in die Richtung einfach gelenkt werden. Und wenn du ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, es gibt bestimmt, also da tut sich ja auch schon einiges. Und aus Franken ein Cabernet d'Orsa oder ein Regent probiert. Wir haben hier auch in Baden einige Versuchsanbauflächen, die auch, wo auch was steht. Ich muss aber ehrlich sagen, dass mich bisher im Rotweinbereich da jetzt noch nicht so wirklich was gecatcht hat. Und wo ich sagen muss, okay, ich glaube, nur durch Qualität kann ein Umdenken stattfinden. Und nur weil wir dann vielleicht einen höheren Alkoholgehalt haben oder eine intensive Farbe oder eine betörende Nase, glaube ich nicht, dass du die Menschen dann dazu bekommst, darauf zu setzen. Ich glaube, dass man schon auch dafür stehen sollte, für das das Klima und die Böden hier gemacht sind. Und ich glaube, dass wir im Weißweinbereich weiter sind mit Piwi-Rebsorten als im Rotwein. Klar, es gibt auch irgendwie ein Prior und so. Das ist, Es gibt was, aber da kommt es, glaube ich, viel mehr dann auf den Ausbau und auf den Winzer drauf an. Und auch der wird, glaube ich, selten eine rote Piwi-Rebsorte auf die Flasche schreiben, sondern halt einfach den Stil, den er macht, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja.
Also ich möchte es auch nicht hochloben. Ich finde es nur manchmal interessant, einfach diese Hintertür für sich selber offen zu haben und es zumindest mit ins Gedankenspiel zu nehmen. Denn letztlich ist ja für dich genauso wie bei den alkoholfreien Weinen. Wenn sich keiner dafür interessiert, wird es nicht intensiviert. Und dann wird es auch nicht vorangetrieben bzw. experimentiert. Und dann werden nicht die verschiedenen Wege beschritten, um dann irgendwann ein Produkt zu finden, was durchaus interessant sein kann. Und was in den letzten 10, 15 Jahren im alkoholfreien Weinbereich passiert ist, ist ja schon was. Also was es damals halt gab, vor 15 Jahren, jetzt mittlerweile gibt es ein oder andere zumindest annehmliche und so. Teilweise auch bei den Piwi-Rebsorten. Wie bist du da persönlich? Also bist du flexibel, wenn du in ein Restaurant gehst und du hast jetzt, du hast diesen Riesling-Taste auf der Zunge und du möchtest unbedingt irgendwas Riesling und jetzt haben die da nur Müller-Thurgau, Gutedel, bla bla bla. Kannst du dich da frei von sprechen, dass du sagst, okay, ist halt nicht so und ich trinke dann halt jetzt Müller aus der Literflasche im Henkelbecher oder... Ist ja die gleiche Situation irgendwie. Ja, also der Gast kommt ja rein und sagt, ich habe diese Vorstellung und heute Abend mache ich mir einen schönen Abend, habe mein, was auch immer, Steak, whatever, oder meine Scholle und trinke dazu einen fetten Rotwein. Wir denken halt immer elitär und sehen uns dann ultra flexibel, aber eigentlich sind wir genauso verkopft und verknorrt und verknöchert und genauso ein Nasenbären.
Ja, ich versuche das eigentlich ganz geschickt zu umgehen, indem ich dann einfach Bier trinke. Aber es ist halt wirklich so, weil es gibt natürlich auch es ist nicht so, dass ich nur, wie du sagst, elitär essen gehe oder wirklich gehoben oder wirklich fokussiert, sondern ich habe natürlich auch irgendwie meinen Freundeskreis, der jetzt nicht sich in dem Bereich auskennt und dann bin ich auf keinen Fall die Person, die jetzt da picky ist und sagt, nee, ich komme nur mit, wenn wir in das und das Restaurant gehen. So sehe ich das nicht, aber ich möchte aber auch niemanden dann die Laune verderben, indem ich dann in der Ecke bin und denke so, warum haben sie denn keinen guten Wein und warum gibt es denn hier wieder nur die industriellen Weine? So, das sehe ich nicht, sondern dann ist es halt für mich, dann trinke ich halt ein Bier. So, ich glaube das. Und auch, aber auch das, ich meine, ganz ehrlich, wenn es halt dann irgendwie hier in der Region gibt es super viel Straußen und wenn es dann halt der Müller-Thurgau trocken ist, dann kann ich mich damit schon auch irgendwie abfinden und ein Gläschen mal trinken als Getränk, aber es muss ja auch nicht immer Wein und es muss ja auch nicht immer Alkohol sein, sondern dann gibt es halt, ist das Wasser oder die Schorle auch mal in Ordnung. Aber ich werde nie irgendwie hingehen und sagen, boah, das ist aber, lass irgendwie bitte woanders gehen, das finde ich irgendwie hier ganz grauenvoll, sondern dann macht man sich halt darüber Gedanken und sucht eine Lösung, mit der ich leben kann. Und das ist natürlich eben, wie gesagt, mit den Alternativen.
Aber deutscher Rotwein im Allgemeinen, um das Thema nochmal zurückzuspielen, ist schon am Ende, hat noch Zukunft, ist gerade am Entwickeln oder wie würdest du es persönlich einordnen?
Potenzial ohne Ende.
Ja.
Potenzial ohne Ende.
Also interessant, dass es ja auch international mittlerweile sehr gespielt wird, anerkannt wird.
Genau.
Und das ein Riesenthema ist. Ich glaube nicht zuletzt deshalb, weil die Sachen im Vergleich zu anderen Regionen, da meinen wir nicht nur das Burgund und Spätburgunder, sondern von mir aus auch Oregon oder wenn du Australien nimmst,
auf jeden
Bei dem
Fall.
Qualitätsmaßstab sind es ja teilweise Schnäppchen, auch wenn sie nicht günstig sind.
Nö, aber ich meine, Spätburgunder hat auch seinen Preis. Es ist sehr, sehr aufwendig zu erzeugen. Es ist sehr, sehr risikoreich. Es ist immer irgendwie, ich sage immer unseren Gästen so, das ist in anderen Regionen ist das die Königsdisziplin. Das ist das, was so viele Winzer sehr, sehr gerne mal erzeugen würden. Und wir haben es hier direkt vor der Tür und schätzen das wirklich sehr, 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 wie soll ich sagen, aber also es ist wirklich sehr, sehr schade. Also da muss ich schon auch immer wieder Überzeugungsarbeit leisten und fühle mich da auch in manchen Momenten denke ich mir so, wow, das ist doch, wie kann das einem nicht schmecken? Also wirklich, wenn du in richtig toll erzeugten Pido reinriechst und dann denke ich mir so, das kann doch nicht gut sein. Also und wie du sagst, ich glaube, das Potenzial ist enorm. So, ich bin natürlich jetzt hier bei uns in Süddeutschland mehr drinne. Ich sehe, wie sich auch die Rebberge oder ja, sag ich, die Zuständigkeit in den Rebbergen verändern. Wir sind sehr genossenschaftlich geprägte Region immer noch. Aber es tut sich was, weil natürlich auch die Genossenschaften Schwierigkeiten haben, ihre Trauben zu bekommen oder beziehungsweise die Winzer, die ihre Trauben anliefern und anbauen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das ist in Württemberg so, das ist bei uns in Baden so. Wenn du mit Großbetrieben sprichst, dann sagen die, du kriegst jede Woche kriegst du hektarweise Rebfläche angeboten. Und gerade wenn du wirklich halt in dem individuellen Anbau gehst, dann haben wir da riesen Potenzial. Es ist einfach Wahnsinn, wie viel neue Jungwinzer sich irgendwie hier in der Region tummeln. Das macht einfach riesen Spaß. Und natürlich ist es, sage ich jetzt mal, der Zeit voraus, wenn ich das so sehe, dass wir sehr, sehr tolle, tolle Spätburgunder hier erzeugen, die vielleicht lokal gesehen gar nicht nachgefragt sind, aber ich glaube, das Angebot muss erst da sein und dann wird sich das auch verändern. Ich glaube, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sich hier durchsetzen wird, dass du kühle Aromatik, niedrige Alkoholwerte, elegante Rotweine sich hier mehr durchsetzen werden als die kräftig alkoholischen, die so ein bisschen so ein Italien-Sehnsuchts-Urlaubsgefühl irgendwie erzeugt haben. Da verändert sich der Konsum. Ich glaube, der Konsum wird eher weniger, aber dann doch halt lieber in die Qualität als in die Masse.
Ist ja derzeit der allgemeine zeitliche Trend auch in diese Richtung. Was findest du ist spannender? Definitiv. Ist es spannender für dich als Sommelier, einen jungen Winzer kennenzulernen, einzukaufen, den zu präsentieren oder einen alten Bewerten, der eine Handschrift hat und eine sichere Qualität. Weil der junge Winzer kann ja eigentlich noch gar nicht aufgrund der fehlenden Erfahrung so versiert und so tiefgründig arbeiten, so nachhaltig, so beständig, wie man es manchmal eben auch als Gastronom braucht. Sondern da sind ja manchmal eben auch noch ein paar Experimente, manche Sachen vielleicht spannend, weil sie anders sind oder weil sie auch ein bisschen moderner sind. Was ist für dich reizvoller?
Definitiv die neuen Betriebe.
Ja?
Ich schaue auch immer, ja, definitiv. Also ich glaube, also ich habe halt natürlich meine Betriebe drauf, die sich, sage ich jetzt mal, von alleine verkaufen. Das ist halt nun mal, wenn jemand hier in die Region kommt und sagt, okay, was ist typisch für Baden? Klar ist es, sage ich jetzt mal, Huber Keller Salwei. So, das sind Sachen, die ich natürlich auf der Karte habe und die ich auch in einer gewissen Tiefe und Reife auf der Karte habe. Aber der Großteil meiner Empfehlungen werden dann trotzdem eher junge Betriebe sein, die man noch nicht kennt. Da gibt es einfach so viel Innovation. Hier ist es ganz, ganz spannend und es hat irgendwie natürlich irgendwie mit Wasenhaus hier begonnen. 2016, da waren sie auch vor der Zeit und da ging am Anfang natürlich der Großteil der Weine in den Export, weil in Freiburg lokal das nicht verstanden wurde. Und ich weiß, als ich 2020 zurück nach Freiburg kam, war das ganz, ganz schwierig, die Weine hier in Freiburg zu bekommen. Und ich habe dann auch mit Chris und Alex gequatscht und ich habe denen gesagt, hey, schaffen wir das hier irgendwie auch eine bessere Sichtbarkeit von euren Produkten aufzubauen? Und jetzt schaffen wir das und es wird nachgefragt. Und aus dem zehren ganz, ganz viele Betriebe. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Bewegung an jungen Winzern, wo du das Gefühl hast, okay, so schmeckt. So kann Baden auch schmecken und nicht so kann Baden, sondern ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass so schmeckt Baden eher als sag ich jetzt mal, Spätburgunder als Massentraube zu sehen, mit großen Beeren, sehr reif gelesen, zu viel Holz genutzt, sondern badischer Pinot schmeckt halt wirklich elegant, filigran, fruchtbetont, aber nicht langweilig. Es ist betörend. Es ist einfach eine ganz, ganz spannende Zeit, sage ich jetzt mal hier. Und es tut sich was. Und das ist einfach ganz, ganz toll, wenn du mit dem Betrieb vom ersten Tag zusammenarbeiten darfst. Und das ist, deswegen würde ich ganz klar sagen, ich werde immer meine Präferenz jungen Betrieben haben, die es einfach noch nötig haben, die repräsentiert gehören, die du unterstützen kannst, wenn du wirklich in einem Restaurant mit dem Stern Sachen drauf hast, die man nicht kennt. Oder ich habe so viele Leute, die hier aus der Region oder in Freiburg speziell hier herkommen und sagen, boah, die Weinkarte in Baden, die ist aber groß, aber ich kenne davon niemanden. Hm. Dann denke ich mir so, ja.
Schön, ist, alles richtig toll. Gemacht.
Ja. Ja, alles richtig gemacht. Ja. Es ist faszinierend.
Es gibt Winzerfamilien, die arbeiten im Stillen. Und es gibt die Familie Christmann, die im Stillen wirkt, aber laut gehört wird. Seit mehreren Generationen kultiviert die Familie im Kernland der Pfalz nicht nur Reben, sondern Haltung. Heute geführt von Steffen Christmann und seiner Tochter Sophie, zählt dieses Weingut zu den profiliertesten biodynamisch wirtschaftenden Betrieben Deutschlands und ist doch alles andere als dogmatisch. Steffen Christmann, zugleich Präsident des VDP, gilt als einer der wichtigsten Impulsgeber für eine neue deutsche Weinkultur. Doch ist es Sophie, die in den letzten Jahren das Weingut geprägt hat, wie kaum eine zweite ihrer Generation. Mit Präzision und kühlem Kopf. Mit tiefem Gespür für Stil und Herkunft. Gemeinsam haben Vater und Tochter eine Handschrift entwickelt, die man schmeckt. Rieslinge von innerer Ruhe, brillanter Struktur und vibrierender Tiefe. Steffen Christmann. Geboren in den 60er Jahren in Neustadt an der Weinstraße, wuchs im elterlichen Betrieb Weingut A. Christmann Gimmelding auf. Nach dem Abitur studierte er Rechtswissenschaften in Heidelberg und Speyer und wurde 1994 als Rechtsanwalt zugelassen. Parallel dazu, das muss man sich mal überlegen, absolvierte er eine Ausbildung im Weinbau am DLR Rhein-Pfalz in Musbach, die er 1995 abschloss. 1996 übernahm er das elterliche Familienweingut in siebter Generation und stellte es 2003 auf biodynamischen Weinbau um. Seit 2007 ist Steffen Christmann Präsident des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter, kurz VDP. Gemeinsam mit seiner Tochter Sophie, die seit 2018 betriebstätig ist, führt er das Weingut, das heute 21 Hektar umfasst. 2019 gründete er zusammen mit seiner Tochter Sophie und Mathieu Kaufmann das Sektgut Christmann-Kaufmann-Gimmelding. Und eigentlich ist genau das nur ein Zeugnis dafür, dass das Haus Christmann immer einen Schritt weiter, aber zugleich unfassbar in der Region beheimatet ist. Und so wie Sophie und Steffen Christmann sind auch die Weine. Authentisch, tiefsinnig, wahnsinnig sympathisch, greifbar, aber nicht aufdringlich, definiert, einzigartig und vergleichbar und ganz viel Pfalz. Der Gimmeldinger Kapellenberg 2021 ist ein Ausdruck genau dieses Familiengeistes. Kein lautes Aushängeschild, kein protziges Flaggschiff, sondern ein leiser Fixstern im Kosmos der Lagenrieslinge. Und vielleicht gerade deshalb so bedeutend. Und das aus dem Jahre 2021. Das Jahr, das als die Renaissance der Klarheit gilt. Was für ein Jahr. Nach drei Hitzesommern und der immer lauter werdenden Frage, ob der Riesling seine stilistische Heimat verliert, kam 2021 wie ein Rückschlag oder wie ein Geschenk. Ein kühles Jahr, von Verzögerungen geprägt, von Geduld gefordert. Späte Blüte, lange Meditation, kühle Nächte bis in den Oktober. Ein Jahr, das die Nerven der Winzer testete und die Eleganz der Rebsorte neu zur Geltung brachte. Für das Weingut Christmann war 2021 kein einfaches Jahr. Der biologische Pflanzenschutz forderte ständige Aufmerksamkeit, das Wetter keine Nachlässigkeit. Und doch, die Lese im Oktober, selektiv, konzentriert, voller Fokus, brachte eine der präzisesten, kristallinsten Interpretationen des Kapellenbergs, die das Haus je vinifizierte. Der 2021er Gimmeldinger Kapellenberg ist kein gefälliger Jahrgangsvertreter. Er ist kantig, kühl, gespannt wie ein Bogen aus Licht. Es ist eine Lage, die nicht schreit. Kein dramatisches Relief, keine pittoresken Instagram-Hügel. Der Gimmeldinger Kapellenberg wirkt fast zurückhaltend, fast unscheinbar für den Ruhm, der ihm unter Kellern längst vorausgeht. Und doch ist es gerade die stille Topographie, sanft geneigte Hänge, von Morgenlicht geflutet, die den Kapellenberg so besonders macht. Mitten in der Mittelhart, dort, wo die Pfalz aufhört, sich erklären zu wollen, beginnt die Geschichte dieses Weines. Die Böden von Kalk durchzogen, in der Tiefe mit Buntsandstein versetzt, die Reben meist alt, tief verwurzelt, von biodynamischer Pflege geprägt. Die Exposition Ost-Südost, was bedeutet, hier geschieht alles ein wenig langsamer, ein wenig präziser, ein wenig kühler. Der Gimmeldinger Kapellenberg ist kein großes Gewächs im klassischen Sinne und doch ist er für viele Sommis und Kenner ein geistiger Premier Cru, ein Ort, dessen Ausdruck man nicht mehr mit anderen vergleicht, sondern an dem man andere misst. Im Kontext der Pfalz steht der Kapellenberg oft im Schatten berühmterer Lagen wie Langmorgen, Idich oder Kirchenstück. Doch gerade das gibt ihm die Freiheit. Keine Erwartung, keine Klischees, nur Präzision. Ein Riesling wie der Kapellenberg 2021 ist kein Terroir gewordenes Abziehbild. Es ist eine ganz eigene grammatikalische Form im Alphabet der Herkunft. Und genau darin liegt seine Größe. Der 2021er Gimmeldinger Kapellenberg Riesling aus dem Hause Christmann ist ein Gegenwurf zur Marktschreierkultur, die leider auch immer mehr im Wein um sich greift. Es ist ein Wein, der eine ganz tiefe eigene Geschichte erzählt. Von Präzision, von Charakter, von einer Lage und nicht zuletzt von einer Familie, die einzigartig sind, nicht nur in der nationalen Weinkultur. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein ganz großes Dankeschön dem deutschen Vertreter, dem Handelshaus Segnitz.
Heute schon wieder, jetzt gerade vor einem Service, wieder eine Flasche David Beck aufgemacht. Und das ist was, wo du dir an den Kopf greifst, so krass, dass das keiner kennt. Mhm. Weil das ist so schön gemacht und das ist handwerklich gemachter Wein, der authentisch ist, der Herkunft zeigt. Und da könnte ich dir 10, 20 andere Namen nennen. Das ist wirklich faszinierend und das weiß ich auch nur, weil ich in der Region arbeite und weil ich in der Region bin. Und das ist das, wieder zurück zu dem Thema mit einer regionalen Weinkarte, bist du halt präsent. Du bist präsent vor Ort und du bekommst mit und dann wird halt persönlich ausgeliefert. Dann treffe ich mich halt, wenn der Wein angeliefert wurde gestern, halt noch eine Stunde vorher mit dem Winzer auf dem Kaffee und wir quatschen, was gerade los ist, was da bei ihm im Weinberg, im Vertrieb gerade los ist und ich, wie es bei uns gerade läuft. Und das finde ich halt einfach, dieses anonyme Wein kaufen, das hat mir nie, das war nie meins, sondern für mich war eigentlich immer auch der persönliche Bezug zu den Menschen, die den Wein machen, immer Priorität Nummer eins.
Ich glaube, das ist beim Wein ja allgemein, deswegen haben Weingeschäfte, Weinfachhandelsgeschäfte ja eigentlich immer noch eine Daseinsberechtigung oder einen Bestand, weil die Leute gerne reingehen und wenn jemand die Leute greifen kann, gut beraten kann, denen die Angst nehmen kann, dann mag man dieses Persönliche und dann ist der Versand eigentlich seltener wirklich ein großes Thema.
Ja.
Also das ist, glaube ich, so eine der wenigen Sachen im Vergleich zu, keine Ahnung, Klamotte, Elektro oder wie auch immer, wo Beratung wirklich noch toll ist und dieses Menschen mit dabei ist. Und so kannst du ja dann wahrscheinlich auch auf neue Winzer hingewiesen werden und sehen, was in der Region passiert. Losgelöst vom betriebswirtschaftlichen, rein vom gefühlsmäßigen, was glaubst du, welcher Winzer dürfte teurer oder günstiger sein? Ist es der Junge, der was aufbauen muss, einfach mehr Kohle braucht? Oder ist es der ältere, erfahrene, der jetzt in der fünften Generation schon ganz sicher was macht und ganz viel Lehrgeld bezahlt hat?
Schwierige Frage.
Krass, ne? Krasse Frage eigentlich. Ich finde die heftig. Weil auf der einen Seite sagt man jetzt, was, 25 Euro, der hat jetzt erst im zweiten Jahr aufgemacht oder sein zweiter Jahrgang. bei 40 Euro oder 100 Euro, aber letztlich hat der ja einen ähnlichen Arbeitsaufwand, muss noch seinen ganzen Kram abbezahlen. Natürlich muss der eingesessene Winzer ja auch reinvestieren und so weiter oder sich eben erweitern, Lagen neu anlegen, rekultivieren, also hat der auch ähnliche Kosten. Aber ich habe immer so das Gefühl, da ist man eher bereit, einen Taler mehr zu bezahlen als beim Jungen, was ja ungerecht ist eigentlich, oder?
Eigentlich schon, weil ich kenne wirklich auch mit Caro und Max vom Weingut Makeli, wo ich wirklich so den ersten Jahrgang miterlebt habe. Und wie schwierig, natürlich, ich meine, gerade wenn du Wein ausbaust, der halt mehr als einen Winter bei dir im Weingut bleibt, du musst halt voll in die Vorleistung gehen. Und bis du wirklich das erste Geld verdienst, braucht halt echt Zeit. Und ich muss sagen, boah, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich würde schon definitiv immer wieder den Jungwinzer, der sich ja auch dann anpasst, weil natürlich macht das auch vom Kostenfaktor einen riesen Unterschied, ob du 400 Flaschen einkaufst oder eine Möglichkeit hast, größere Mengen einzukaufen. Das ist natürlich am Anfang erstmal richtig teuer, weil wenn du, ja, verkauf mal 1000 Korken, das, wer verkauft denn dir das? So im Endeffekt werden natürlich auch da die Preise günstiger, je mehr Menge du abnehmen kannst. Aber natürlich hat auch ein Traditionsbetrieb seine Berechtigung und natürlich hat er eine Verantwortung. Er ist vielleicht auch etabliert in der Region, hat mehr Mitarbeiter, hat vielleicht auch zusätzlich noch einen Impact auf Gastronomie, auf Kultur und. Also von daher, ich glaube, das generell, das ist natürlich ein ganz großes Thema, aber wir wissen schon auch, dass der Preis für Wein in Deutschland viel zu niedrig ist. Gerade bei handwerklich gemachten Weinen sagt mir jeder Winzer, dass das Geld wird in der Basis oder vielleicht im Mittelsegment verdient. Alles, was in der hohen Qualität ist, ist halt eine Liebhaberei. So, ich glaube da, wenn du wirklich irgendwie einen Ertrag von 10 Hektoliter hast, dann müsste dein Flaschenpreis noch viel höher sein. Und ich glaube, Weinpreis, das ist ein schwieriges Thema in Deutschland.
Was findest du einen angemessenen Preis für einen Wein aus Baden? Zum einen im Ortsweinbereich, im Village-Bereich oder im Grand Cru-Bereich? Also halt erst großes Gewächs, erste Lage, Gutswein, Ortswein. Wo findest du, wäre es durchaus vom Gefühl her angemessen, wenn man den Betrag von Winzerseite aufrufen würde, beziehungsweise jetzt im Endverbraucherbereich. Gar nicht so Gastro, sondern rein vom Winzerweingut. Ich fahre hin und sage guten Tag.
Boah, ich glaube, dass es schon auch sehr, sehr wichtig ist, um nicht den Alltagskonsumenten abzuschrecken, dass du untenrum schon auch eine tolle Qualität zu einem Preis hat, den man bereit sein sollte zu zahlen. Und ich finde so bei 15 Euro, das sollte möglich sein, einen guten, frischen, jetzt trinkigen Wein zu erzeugen. Und ich finde, das ist so ein Preis, wo ich sage, okay, das sollte man bereit sein, für eine Flasche Wein zu zahlen, weil im
Rotwein.
Endeffekt.
Rotwein. Oder
ja, beim Weißen würde ich sagen, vielleicht einen Ticken drunter, aber auch nicht wirklich.
Also VDP-Schnitt ist, dass du bei 10 Euro beim Gutswein bist, bei, ich glaube, 14, 15 beim Ortswein, 20, 25 Euro bei der ersten Lage und 40 Euro bei der großen Lage. Im Schnitt Deutschland.
Ja.
Und das finde ich eigentlich mehr als angemessen, beziehungsweise relativ günstig, wenn ich mir den Aufwand als solches betrachte und mir überlege, dass ich für einen Hektar einigermaßen mit der Hand bestellten Hektar um die 300 Arbeitsstunden brauche. Das ist schon enorm, wenn du es runterrechnest und dann
das
auf einen.
Das ist Wahnsinn, ey. Ja. Wirklich jetzt. Also, wenn ich das höre, denke ich mir, ich finde schon, dass man einfach bereit sein sollte, da einen Ticken drüber zu gehen und eher in Richtung 15 Gutswein, vielleicht auf 18 bis 20 für einen Ortswein und bei den Lagen. Ich finde, da sollte man sich nicht verstecken. Ich glaube, dass wir da einfach in anderen Ländern, in anderen Regionen sind Lagenweine halt einfach auch ja, soll was Selektiertes sein. Das ist sehr, sehr viel Aufwand, das zu machen. Und du machst dir darüber Gedanken, warum muss ich oder warum baue ich diese Lage? Warum ist die Lage so besonders, dass ich die wirklich explizit nochmal gesondert ausbauen muss? Und dann darf die halt aber auch seine 40 bis 50 Euro kosten. Es ist ja auch nicht ein Wein, der tagtäglich getrunken werden soll, sondern im Endeffekt ist das der Wein, der für spezielle Anlässe, und dann darf der aber auch was kosten.
Hast du persönlich Grenzen nach unten oder nach oben? Also würdest du einen Wein niemals bis ungern zum Preis unter oder eben darüber kaufen, verschenken, selber trinken,
ja,
in die Soße kippen?
Also nach unten schon, also genau eigentlich den Preis. Also ich finde unter 10 Euro kann ich kein handwerklich erzeugtes Produkt erwarten. Das würde ich selber nicht ausgeben und auch nicht mal für eine Soße. Und nach oben auch. Also im Endeffekt glaube ich nicht, dass eine Flasche Wein mit den, sage ich jetzt mal, mit dem Arbeitsaufwand und mit den Kosten, die wir hier haben, über 100 Euro kosten kann. Klar, schwingt immer auch Renommee mit und Verfügbarkeit und. Und natürlich ist man, glaube ich, ab und zu auch mal gewillt, da drüber zu greifen. Aber ich glaube, mehr als 100 Euro für eine Flasche Wein im Einkauf würde ich persönlich, sehe ich nicht ein zu zahlen. Hm. Also, ja. Ja.
Was ist Wein für dich? Wenn du es in ein Wort pressen müsstest? Oder dem Herkunft. Ganzen so ein Gesicht. Herkunft, sehr schön. Großartig.
Ja. Also ich finde, das es ist ein Produkt, was es einfach schafft, zu spiegeln, woher es herkommt. Und das ist die Faszination, die für mich irgendwie Wein ausmacht.
Toller Gedanke.
Das wird man einfach, wenn man rein riecht, sich mit dem beschäftigt und auch vom Gefühl her. Also ich meine, jeder kennt das auch aus dem Urlaub. Das ist ein Wein, gibt dir ein Gefühl, wo es herkommt, wo es erzeugt wurde und was für eine Arbeit dahinter steckt. Und natürlich ist es dann in Fachkreisen, und das kennen wir ja auch, wenn du in Verkostungen bist, ist es natürlich dann der nächste Step, das auch blind zu erkennen. Aber das ist ja das, würde ich schon sagen, was die meisten Winzer versuchen möchten, zu greifen. Wo kommt dieser Wein her? Was ist das Besondere daran? Und aus welchem Jahr kommt das? Was haben wir für klimatische Bedingungen in dem Jahr gehabt? Weil ich glaube nicht, dass es viele Produkte gibt auf diesem Planeten, die speichern können, aus welchem Jahr das kommt und wo man das wirklich auch schmeckbar machen kann.
Gibt es überhaupt ein Produkt, was das ähnlich wie der Wein selber kann? Also Herkunft ja vielleicht schon, dass man sagen kann, Kaffee aus Äthiopien schmeckt anders als ein Kaffee aus Kenia oder aus Nicaragua oder von Hawaii.
Ja.
Aber das Spiel mit den Jahrgängen, mit dem teilweise Ausbau etc., gibt es irgendwas, was das so kann? So wie Wein, oder ist Wein da einzigartig? Kommt dir irgendwas
Ich glaube schon, dass da, also ich kenne es so ein bisschen auch aus dem Obstbereich generell, dass es auch Brenner gibt, die natürlich auch ihre Jahrgänge draufschreiben, was natürlich auch total Sinn macht, dass ein Cider in einem kühlen Jahr anders schmeckt wie im warmen Jahr, dass ein Brand in die Richtung. Aber da muss ich wirklich auch das rauszuerkennen, da tue ich mich schon sehr, sehr schwer.
Da musst du schon total.
Aber eben, aber ich glaube schon, dass einfach generell das eine Art von DNA, die Obst schaffen kann, das wirklich irgendwie, das zu transportieren. Aber so ausgereift, glaube ich, kann das einfach nur der Wein.
Aber haben die Brenner das ja auch wegen der, also das hast du ja gerade gesagt. Ich wäre niemals davon ausgegangen, dass die das Jahr draufschreiben, weil es so gravierende Unterschiede in der Geschmackswahrnehmung dann gibt. Ich hätte gedacht, das wäre die, mehr oder weniger die Erklärung Nachvollziehbarkeit, dass wenn man 2035 einen Brand von 2020 probiert, man einfach weiß, der ist 15 Jahre gereift, aber dem wirklichen Unterschied zwischen einem 20er und einem 19er, dass der da gegeben wäre, habe ich so nie wahrgenommen oder hätte ich mir auch niemals gedacht. Aber ein durchaus interessanter Ansatz, also dass das natürlich auch eine Rolle spielen kann.
Also ich würde ich schon behaupten, also natürlich sprechen wir dann auch hier von Brennern im sehr, sehr selektiven Bereich. Johannes Kolonko ist einfach eine faszinierende Persönlichkeit und da habe ich das erste Mal erkannt, aber wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es natürlich einen Riesenunterschied macht, in welchem Jahr das gelesen wurde. Mhm. Natürlich schmeckt das anders. Weil im Endeffekt meines Wissens nach verändert sich ein Brand, ein klarer Brand, mit der Reife nicht. Also ich glaube, das ist schon ein Riesenunterschied im Vergleich zum Wein. Der altert, das tut ein Brand meiner Meinung nach nicht. Aber natürlich macht das einen Unterschied, ob ich den 12 Monate oder 20 Jahre im Holz ausgebaut habe. Das schon. Aber ich glaube, wenn du ihn einmal gefüllt hast und wenn du im Brandbereich bist, dann tut sich da einfach keine Alterung breit. Und aber wie gesagt, das ist alles sehr, sehr selektiv.
Und sind Brände unkaputtbar? Also wenn du jetzt ich hätte gedacht, dass der Frucht abbaut und wenn du jetzt einen Williams hast, dass der nach gefühlten 98,7 Jahren nicht mehr unbedingt so saftig fruchtig schmeckt wie einer, der vor 3 Jahren abgefüllt wurde. Noch nicht mal die geöffnete Flasche, sondern eine geschlossene Flasche. Also, dass sich da eben auch die Aromenmoleküle dann entsprechend verändern und...
Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, dass du...
Vielleicht nicht zum Vorteil, so wie ein Wein, dass man sagt, irgendwie der wird unbedingt besser oder der wird dann reifer.
Ja, genau. Das würde ich genau so unterschreiben. Also ich glaube, dass du... dass eine Veränderung natürlich stattfindet. Und natürlich hat man, wenn man irgendwie auf einen alten Bauernhof kommt und auf einmal findet man irgendwie noch eine Schnapsflasche, die wird natürlich nicht mehr so frisch und knackig sein, wie was jetzt frisch abgefüllt wurde. Aber es ist in dem Sinne, glaube ich, schon auch unkaputtbar. Alkohol konserviert ohne Ende. Und ich glaube, dass natürlich die Aromen verfliegen, das würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube eben nicht, dass es im Positiven reift.
Ja. Ist es ein Thema für dich, Alkohol? Also ich meine, Brände, nicht Alkohol im Allgemeinen, das könnte ein problematisches Thema werden. Ich meine, Brände, weil es war für mich immer so ein mehr oder weniger eine Sache, die ich nie wirklich intensiv bespielt habe, weil mir die Verkostungsressourcen dafür fehlen. Ja. Ich habe halt ständig Wein probiert und wenn ich sage, okay, jetzt noch 15 Obstbrände probieren, ich fand es immer so schade, weil es ja doch eine eigene Kultur ist, die dann damit automatisch ausgeklammert wird, die ich niemals pflegen konnte. Und ich kenne kaum einen Kollegen, der wirklich Schnaps probiert, Schnaps erfahren ist und das dann irgendwie fördert, anbietet und so weiter. Ist das ein Thema für dich oder bist du da auch wie ich eher raus?
Es gibt schon eine gewisse Notwendigkeit erstmal, die dich damit, damit auseinandersetzt. Ja, eben. Also ich meine, als Sommelier musst du eine gewisse Digestivbreite irgendwie aufbauen. Aber ich muss schon auch sagen, dass ich mich am ehesten mit dem Verkosten halt sehr, sehr schwer tue. Weil ich weiß noch genau, als ich das erste Mal irgendwie in Berlin auf dem Barkonvent war, das war wirklich super, super anstrengend und wirklich auch, wo ich gedacht habe, so, das brauche ich nicht nochmal.
Ja, gerade auch wenn du spuckst oder sonst, siehst du, bist du dann trotzdem durch und fertig und.
Ja, aber der Alkohol ist ja trotzdem, ich meine, das sind ja ganz andere Alkoholwerte. Aber ich muss jetzt schon auch sagen, jetzt mit dem Jakobi hat das schon auch angefangen und wie gesagt, dass man sich einfach damit auseinandergesetzt hat, okay, es ist auch Teil der Kultur hier und es ist auch wichtig, wir können nicht nur Wein machen, Wein ist eine Monokultur und es braucht diese alten Streuobst Bestände und jemand muss daraus was machen. Mhm. So, ich glaube, es gibt halt noch sehr, sehr lange oder es gibt immer noch diese Tradition. Auf jeden Fall bei uns ist es so, dass natürlich klassisch der Opa sich noch um die Brände kümmert und die halt dann irgendwie noch irgendwie verscherbelt. Aber das ist ja ein wahnsinniger Aufwand, das ist ja eine wahnsinnige Arbeit, das zu erstellen. Und ich muss schon auch sagen, wie gesagt, jetzt in den letzten Jahren habe ich mich schon auch sehr, sehr viel damit beschäftigt. Und bin ich der beste Schnapsverkoster? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das ist nicht meine Stärke. Aber ich sehe die Kultur, ich sehe die Faszination, diese Fruchtkomponente einzufangen. Und ich bin sehr, 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 sehr glücklich wie gesagt, mit dem Johannes Kolonko und mit dem Holger Frey. Zwei Konstante bei uns auf der Weinkarte oder Getränkekarte zu haben, wo ich fasziniert bin, was sie anbieten, wie du eine Sortentypizität rausarbeiten kannst, was es für einen Unterschied macht, ob du mit Kern oder ohne Kern brennst. Diese unterschiedlichsten Pflaumensorten noch zu verarbeiten, das finde ich schon auch sehr, 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 sehr faszinierend. Und dann, ob ich der größte Verkoster bin, wie gesagt, nein. Aber ich honoriere, was gemacht wird, und ich kann es sehr, sehr gut verkaufen, und es, wie gesagt, ist eine Notwendigkeit da. Und ich trinke sehr, sehr selten Schnaps, bis eigentlich nie. Aber im Fine Dining Bereich, wenn ich selber mal zu essen gehe, dann finde ich das schon auch mal toll.
Das ist eine eigene Kultur,
nicht? Das ist großartig.
Herrlich.
Ja.
Macht man viel zu selten, aber es ist so ein toller Abschluss. Und bevor ich mir irgendwie noch eine Flasche Wein in den Kopf stelle, was natürlich auch toll sein kann, aber oftmals schmeckt man die dann irgendwie so nach 5, 6 Eindrücken gar nicht mehr so. Dann lieber ein schönes Digestiv, der einem einfach Ruhe gibt, eine schöne Bettschwere vermittelt und den Abend ausklingen lässt und den, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und oft ist es auf jeden Fall bei mir ist es so, dass ich da auch wirklich ganz, ganz wenig brauche.
Ja.
Es reicht zwei, drei Tropfen im Mund, riechen, wie sich das verändert und dann. Ja, das ist wirklich einfach toll. Also wirklich, es ist so eine ganz andere Welt und es ist trotzdem einfach so eine Faszination, die da mitschwingen kann. Wie schaffst du es, diese Filigranität rauszuarbeiten?
Mhm.
Und das finde ich schon sehr, 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 sehr lohnenswert. Aber also deswegen ist es ein ganz eigenes Thema und gehört nicht vernachlässigt.
Nee, wirklich ein Hoch, alle sprechen gegen Alkohol, wir sagen ein Hoch auf den kultivierten Schnaps.
In moderaten Mengen.
Ja, natürlich, ohne Frage, ohne Frage. Und auch nicht vor 12 Uhr morgens, also da.
Durchaus.
Ja, da stimme ich dir zu, ich müsste es neu lernen zu verkosten. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig mache, weil ich den wie Wein verkoste, und ich glaube, das ist das gleiche Problem, als wenn Biertrinker Wein trinken, die trinken es viel zu schnell und dann macht es meistens Boom und so ist das Problem wahrscheinlich auch, wenn ich Schnaps verkoste, dass ich das eigentlich gar nicht richtig kann. Das müsste ich mir echt nochmal zeigen lassen und dann mal wieder ein
Schnaps aber auch gerade eben das Schwenken und sowas. Ich meine, natürlich verfliegt als erstes der Alkohol und das ist das, was für Verkosten des Aushauchs schwierig dann ist. Ich glaube, beim Schnaps muss es halt einfach sehr, sehr viel delikater angegangen werden.
Mhm. Ja, mal wieder einen Schnaps trinken. Schön. Wann trinkst du Wein? Hast du da irgendwie Vorlieben, dass du sagst, zu gewissen Zeiten oder manchmal nicht? Oder was für eine Art von Wein trinkst du, wenn du Wein einfach trinkst, also nicht degustierst und auch nicht, du hast eine Trophäe von der Weinkarte, sondern du trinkst ein Glas Wein?
Ich muss sagen, dass ich immer weniger Wein trinke in meiner Freizeit. Aber dann am ehesten wirklich auch am Nachmittag.
Mhm.
So wirklich dieses Daydrinking, sich bei schönem Wetter draußen zu treffen auf eine schöne Flasche, meistens wirklich erstmal Sprudel, deutschen Sekt oder Champagner. Das finde ich schon ein Lebensgefühl. Also ich, das darf man jetzt ja auch nicht zu laut sagen, aber im Endeffekt ist es schon, glaube ich, eher so dieses tagsüber, was mich mehr abholt, als jetzt wirklich irgendwie spät nachts. Und dann, ich finde, je später der Abend, umso schwieriger wird es, weil es natürlich dann auch in den nächsten Tag reingeht und die ganzen Sachen.
Umso weniger Aufmerksamkeit hat man auch. Deswegen finde ich das eigentlich ganz, ganz spannend, das auch nachmittags zu zelebrieren und dann eben auch zum Zeitpunkt, wo man sagt, man kann zelebrieren, man ist aufmerksamer. Ich glaube, dass die gesamte Umgebung, also dass halt taghell ist, ich den Wein anders sehe, anders wahrnehme, dass das schon Einfluss auf eben doch das Körpergefühl, das Körperbewusstsein hat. Und ich finde auch, aber vielleicht geht mir das so, dass wenn ich am Tag trinke, trinke ich langsamer und bewusster, als wenn ich abends trinke. Da hat man irgendwie so alles ist dunkel, keiner sieht's, los. Aber jetzt wollte ich eigentlich total feiern, dass wir einen der wenigen Episoden sind, die wirklich in der Nacht aufgenommen werden nach dem Service und wir uns hier jetzt richtig einen reinballern können. Dann sagst du, du trinkst gar nicht abends. Aber wollen wir ein Weinchen trinken?
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich will auch nicht sagen, dass ich gar nicht. Ich glaube, so dieser Feierabendschluck, den habe ich mir halt einfach oder versuche ich mir abzugewöhnen, dass man einfach so ganz selbstverständlich, sind die Gäste weg und ich schenke mir ein Glas Wein ein oder so. Das finde ich so dieses da einfach dieses Bewusstsein, sich das dafür zu schaffen, dass es ein tolles Produkt ist und dass es auch Aufmerksamkeit braucht und sich einfach
mir den Wein als Genussmittel zu sehen und nicht als Stressgetränk, wenn man sagt, okay, jetzt
definitiv
ist der Stress weg und jetzt muss ich irgendwie entspannen, weil dann wird man denen, wie du eben auch sagst, nicht gerecht. Und hast du eigentlich auch eine Tendenz, also es fragen, oder haben mich viele Gäste immer gefragt, mögen sie lieber Rot- oder Weißwein? Und grundsätzlich bin ich da total offen, aber hast du denn eine Tendenz oder Präferenz oder eine Vorliebe oder wenn du Wein trinkst, unterwegs bist oder...
Nee. Ich würde... Es kommt immer so auf den Moment drauf an. Also ich würde nicht sagen, mir schmeckt Rot besser wie Weiß, sondern kommt drauf an, in was für einer Stimmung man ist, in was für einer Umgebung, ob es was zu essen dazu gibt, ob es wirklich einfach es ist nur so. Das kann ich gar keine Präferenz sagen, sondern ich glaube eher, dass einfach abhängig vom Setting. So, ich glaube, dass alle Weinstile eine perfekte Umgebung haben, getrunken zu werden. Also das glaube ich auf jeden Fall.
Wein lieber singulär oder mit Speisen?
Ich würde sagen singulär.
Ja? Okay.
Also ja, also also klar, es gibt halt natürlich schon auch Weine, die was zu essen benötigen, um wirklich irgendwie glänzen zu können. Ich finde aber, dass wirklich sich auf das Getränk zu fokussieren und ausschließlich darauf, finde ich auch sehr, sehr spannend. Also nicht immer nur diese Kombination im Kopf zu haben, okay, und was kann ich dazu und was passt dazu, sondern ich finde, dass jeder gute Wein auch so performen sollte. Egal, ob er jetzt einen Partner auf dem Teller hat. Ein gutes Produkt hat einfach auch als allein für sich irgendwie zu stehen. Und das machen auch die großen Weine, sage ich jetzt mal, oder großen Sekte oder großen ich glaube, es ist natürlich manchmal förderlich und es gibt natürlich Bereiche, wo natürlich auch was Tolles zu essen, auch eine absolute Veränderung im Getränk hervorrufen kann. Guter Wein muss auch für sich stehend performen können.
Witzigerweise geht es mir so, dass ich, wenn ich einen Wein trinke, das Essen selten vermisse, aber wenn ich ein Essen habe, vermisse ich den Wein. Also andersrum kann ich es mir eher vorstellen, dass das eine das andere braucht, als so rum. Irgendwie komisch eigentlich.
weil sie sich ja eigentlich schon ganz gut ergänzen. Und dann denke ich meistens beim Essen, da bin ich dann wahrscheinlich zu Ulster oder zu altmodisch, ja, zu eindimensional, denke ich beim Essen immer nur an Wein, nicht irgendwie an Bier, an Cocktails, an Schnaps, an sonst irgendwas. Das ist für mich eigentlich dann so fast eine ausschließliche Begleitung, da ich dann zum Wein greifen würde.
Okay. Ich liebe es, wenn ich in Restaurants gehe, die auch was sich über alkoholfreie Getränke Gedanken gemacht haben, alkoholfrei zu bleiben oder zusätzlich diese Kombination, dass man einen Wein über den Abend trinkt und das so ein bisschen sein, ja, ich mag sehr, sehr gerne auch eher Flaschen zu trinken im Restaurant. Aber eben im alkoholfreien Bereich liebe ich es dann wirklich begleitet zu werden, weil ich glaube, dass da die Kombination sehr, sehr viel Potenzial hat und die Restaurants, die sich sehr, sehr viel Mühe geben und alkoholfrei begleitend und selber erzeugen, das finde ich schon auch super spannend und da liebe ich schon auch die alkoholfreien Alternativen, die man da irgendwie zelebrieren kann. Und natürlich gibt es auch ganz, ganz großartige Wein-Speisen-Kombination, keine Frage. Aber ich finde es natürlich irgendwie auch schön, irgendwie eine Entwicklung von einer Flasche zu sehen. Wie verändert sich ein Wein mit Temperatur? Wie verändert sich ein Wein mit Zeit in der Karaffe? Wie verändert man sich selber mit diesem Wein? Wie fühlt man sich langsam in diesen Wein rein, wenn er am Anfang noch so ein bisschen sperrig ist und man selber noch nicht so ganz weiß, ob man jetzt irgendwie bei dem bleibt oder irgendwie noch nicht so ganz zufrieden ist und sich das einfach mit der Zeit irgendwie das Gefühl hast, okay, das öffnet sich und es gibt Preis, was es für Möglichkeiten hat. Und das ist dann natürlich die große, große Herausforderung im begleitenden Bereich, die Weine in dem Moment zu zeigen. Und das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Da muss ich irgendwie ein bisschen wirklich nerdy sein, aber ich lasse mich auf eine Weinbegleitung in einem Restaurant oft nur ein, wenn ich den Sommelier wirklich kenne und darauf vertraue, dass der irgendwie Spannung da reinbringt und nicht nur sichere Matches irgendwie mir zeigt.
Hattest du da mal Erlebnisse von Kollegen, wo du sagst, wow, war cool, was die gemacht haben?
Oft, ich finde einfach das Tolle am Begleitenden ist, wenn du neue Sachen kennenlernst und wenn du auf einmal im Restaurant stehst und ich war in Paris in einem ganz, ganz tollen Restaurant im Sauter und dann gab es zum Hauptgang gab es Milan Nastasic und ich so, was ist das? Ich habe noch nie einen Wein irgendwie aus Tschechien probiert. Und dann steht auch noch Blaufränkisch drauf.
Schön.
In Paris. Und dann denkst du dir so, wow, war das großartig. Und dann denke ich mir so, ja, da macht der Sommelier seine Arbeit.
Ja.
Wenn du wirklich keine Erwartungen hast oder wenn du was im Glas hast, wo du denkst so, krass, das kenne ich nicht, ich kenne vielleicht nicht mal die Region oder ich kenne nicht die Weinrebsorte und ich hätte es erst recht hier nicht erwartet. Und sowas finde ich dann schon auch sehr, 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 sehr spannend und ich finde, dafür ist eine Weinbegleitung da. Ich glaube, eine Weinbegleitung oder so lebe ich das vor, es soll geprägt sein von unterschiedlichen Weinstilen, von unterschiedlichen Rebsorten, von Winzern, die man nicht auf dem Schirm hat. Und das, ja, ich glaube, das macht mir schon auch Spaß und ich mag das dann auch, wenn der Gast sich sehr bewusst einfach darauf einlässt, aber ich kommuniziere ganz klar, dass eine Weinbegleitung, so wie ich sie mir vorstelle, nicht klassische Weinstile und bekannte Winzer beinhaltet und nicht irgendwie geprägtes A und hier ein Eyecatcher und hier noch ein großer Name in der Begleitung. Also das habe ich mir inzwischen abgewöhnt und finde es eigentlich ganz cool, wenn die Gäste offen sind und dann, glaube ich, kannst du damit mehr überraschen als mit großen Namen.
Da vertrauen ja auch mittlerweile viele Gäste. Ich glaube, es gibt nicht weniger Restaurants, wo 90% Weinbegleitung genommen wird oder einfach stattfindet. Ich finde es aber auf der anderen Seite total eigentlich ironisch und witzig, dass 90% unserer Kollegen niemals Weinbegleitung im Restaurant nehmen. Diejenigen, die sich eigentlich jeden Tag jede Flasche bestellen können und das Gleiche, was sie dort im Restaurant trinken, dann wahrscheinlich auch zu Hause fünffach irgendwo oder im Laden selber auf der Karte haben und trinken an dem Abend diese Flasche durchgängig, anstatt sich vom Kollegen inspirieren zu lassen. Das ist für mich irgendwie so ein bisschen paradox in der Art und Weise. Also selbst wenn man sagt, ich lasse mich da nebenher inspirieren oder sonstiges und sucht dann Erleben, sucht die Kommunikation. Klar will man da nicht arbeiten und klar will man sich da nicht verändern. Und es gibt viele Für-Argumente. Aber eigentlich finde ich das ganz schön skurril, ironisch und paradox eigentlich in der Art, dass man da.
Aber ich glaube, also ich mache das schon auch eher so, dass ich, gerade wenn ich das Gefühl habe, die Weinkarte ist wirklich spannend und ich bin vielleicht auch in einer Region, wo ich mich nicht so gut auskenne, liebe ich es, eine Empfehlung vom Sommelier zu bekommen. Das heißt, ich gehe hin und sage, boah, ich kenne das und das und das mag ich. Kannst du mir bitte was empfehlen, so in die Richtung, und ich möchte was Neues kennenlernen. Und ich finde wirklich, Sachen im Restaurant zu trinken, die man selber daheim hat, dann trinkst du daheim. Also Entschuldigung, also da will ich auch niemanden auf den Schlips treten, aber ich finde, wenn es gerade eine tolle Auswahl ist, und wenn du wirklich das Gefühl hast, es hat sich jemand Gedanken über die Weinauswahl gemacht, dann sollte man das auch honorieren und sich darauf einlassen. Und wenn dann, sage ich jetzt mal, irgendwie das nicht so gut funktioniert, dann kann man sich ja immer noch selber was irgendwie auswählen. Aber ich glaube, diese Offenheit und diese Neugier solltest du dir in unserem Beruf für dich schon auch immer wieder zeigen, dass man irgendwie Lust hat, irgendwie sich neu erfinden zu können oder neu überrascht werden zu können.
Ich glaube, wir sind uns über eines einig. Die Weinweltordnung muss neu geschrieben werden, seitdem England auf dem Schirm ist. In den kühlen Hügeln von Kent, entlang der Kreideböden von Appledore, entstand ein Stillstand mit Potenzial, eine Landschaft, in der Apfelhaine in Nebel versinken, in der die Böden klingen wie in der Champagne. Nur dass hier jahrzehntelang kaum jemand hinhörte. Gaspar Ernestine hat das geändert. Nicht mit großen Gesten, sondern mit präziser Arbeit. Gegründet auf historischem Boden. Das Anwesen geht auf das Jahr 1410 zurück, wurde es 2004 unter neuer Führung neu gedacht. Der Unternehmer Andrew Weber, ursprünglich aus Südafrika, sah in den kalkhaltigen Böden der Grafschaft Kent nicht nur eine Parallele zur Champagne, sondern ein ungenutztes Versprechen. Mit Demut und Präzision begann er ein Projekt, das sich jedem Marketingwahn entzog. Englischer Schaumwein als ernstzunehmende Kategorie. Nicht als Kuriosum, sondern als Qualität. Der Gaspar Rosé 2018 ist das Ergebnis dieser Vision. Ist kein Spielwein, kein Lifestyle-Begleiter, sondern ein Ausdruck von Boden, Klima, Sorte und Haltung. Ein Rosé, der nicht rosa sein will, sondern präzise. Und darin liegt seine Kraft. Kent ist nicht Reims, das wissen wir alle. Und Appledore ist nicht Epernay. Doch wer in den Boden greift, merkt, die Bodenstruktur erzählt eine verwandte Geschichte. Kreide, tonige Lehmschichten, feinkörnige Sande. Ideal für Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Dazu das kühle maritime Klima, lange Reifeperioden, niedrige Durchschnittstemperaturen, eine Vegetationszeit, die den Beeren jede Möglichkeit gibt, Frische zu bewahren, ohne in vegetative Not zu geraten. Die Rebanlagen sind penibel gepflegt. Gaspar besitzt ausschließlich eigene Weinberge, insgesamt rund 90 Hektar, aufgeteilt zwischen Kent und West Sussex. Der Rosé entsteht primär aus Pinot Noir, sorgfältig selektiert aus den kühlsten Parzellen. Dort, wo die Frucht am langsamsten reift, am längsten in der Balance bleibt. Die Handlese erfolgt in chirurgischer Präzision. Nicht, weil es romantisch klingt, sondern weil Maschinen diese Subtilität nicht leisten können. Der Most wird teils in Edelstahl, teils in gebrauchten französischen Eichenfässer vergoren. Ein feinfühliger Einsatz, nicht zur Aromatisierung, sondern zur Strukturierung. Der Ausbau auf der Hefe erfolgt über mindestens 30 Monate.
Ungewöhnlich lang für ein Rosé.
Aber typisch für Gasborn.
Geduld ist ein Teil des Deals.
Die Geschichte von Gasborn beginnt lange vor dem ersten Rebstock. Mit Andrew Weber, einem ehemaligen Arzt und passionierten Weinliebhaber, änderte sich alles. 2004 pflanzte man die ersten Reben, 2010 kam der erste Jahrgang auf den Markt. Nach 6 Jahren. Der Rest ist keine Geschichte von Expansion, sondern von Fokussierung. Statt hektischem Wachstum, trotz des Erfolges, entschied man sich für vertikale Tiefe. Keine Zukäufe, keine Fremdtrauben, keine stilistischen Eskapaden.
Und der Stil?
Englisch im besten Sinne.
Präzise, zurückhaltend, kühl.
Das Herz von Gasborn schlägt im Keller, leise aber kraftvoll. Geführt wird das vinologische Ensemble von Mary Bridges. Sie vermag es, den Most zu führen, die Metamorphose in einen klar definierten, trotzdem facettenreichen Schaumwein harmonisch und dennoch gezielt zu begleiten. Und für den Rosé bedeutet das keine Dosagespielereien. Keine Farbkosmetik, keine sensorischen Blendtricks, stattdessen Transparenz. Die Grundweine werden nach Parzelle getrennt vinifiziert. Was Mary Bridges nicht interessiert, ist eine vordergründige Attraktivität, sondern der Dialog zwischen Säure und Hefe, zwischen Frucht und Kalk. Der Rosé soll kein Aperitifwein sein, sondern ein Ausdruck seines Ursprungs. Das Ergebnis ist kein klassischer Sommerwein, sondern ein kulinarischer Rosé, der Schalentiere, Wildgeflügel, Räucherfisch und selbst Fleischgerichte mit einer Souveränität begleitet, die man sonst nur in handwerklichen Winzerchampagnern findet.
Im Mai 2023 wurde Charles III. Zum König gekrönt. Ein, das wissen wir alle, Jahrhundertereignis mit globaler Strahlkraft. Traditionell britisch, mit Gold und Insignien, aber auch mit einem neuen Ton. Regionalität, Qualität, Nachhaltigkeit.
In den Empfangsräumen des Buckingham Palace wurde an diesem Tag nicht nur französischer Champagner gereicht, sondern auch englischer Schaumwein. Und unter den ausgesuchten Flaschen Gasborn Rosé 2018. Das war kein Zufall. Das war ein Statement. Das moderne England ist stolz auf seine Herkunft und gleichzeitig weltoffen präzise fokussiert. Der Rosé von Gasborn wurde nicht ausgesucht, weil er englisch ist, sondern weil er exzellent ist. Serviert zu pochiertem Lachs in Gläsern ohne Logo. Still, leise, wie eine Fußnote. Und doch mit Bedeutung. Was den Gasborn Rosé 2018 zu einem besonderen Wein macht, ist nicht allein seine Struktur, seine Herkunft, seine Machart. Es ist die Fähigkeit, ein Gefühl zu erzeugen, das weit über den Moment hinausgeht. Es ist ein Wein, der nicht gefallen will, sondern überzeugen. Es ist ein Wein für all die, die Rosé nicht als Farbe, sondern als Kategorie ernst nehmen. Vielen lieben Dank dafür, dem Hause Gasborn und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Was ist für dich funktionieren? Also ist es dann, wenn der Wein eine gewisse Dominanz hat oder die Speise die Dominanz hat und der Wein das Ganze untermalt und begleitet? Oder wenn beide auf Augenhöhe sind und sich gegenseitig die Bälle zuspielen, hast du da irgendwie für dich selber so ein Gefühl, so eine Faustregel, wo du sagst, das Match super?
Ich glaube, es muss für beide Bereiche muss irgendwie Spielraum sein. Und es gibt, glaube ich, sowohl in der Küche als auch im Wein ganz unterschiedliche Stilistiken. Und ich glaube, dass gerade wenn du im Menübereich bist, brauchst du beides. Du brauchst mal wieder Gerichte, die laut sind, die knallen, wo es spannend ist, wo viel passiert. Und dann brauchst du auch immer wieder Wohlfühl. Gerichte und das ist beim Wein genau dasselbe. Ich kann nicht anfangen, einen Wein mit einer brachialen Säure und dann irgendwie Maischestandzeit und dann Holz und dann Frucht, sondern du brauchst, glaube ich, schon immer wieder auch was dich abholt, was dich irgendwie, was es vielleicht auch nur unterstützt, wo du vielleicht auch das Gefühl hast, okay, das war irgendwie toll. Ich habe es vielleicht irgendwie erst jetzt wahrgenommen. Und ich glaube, so diese leisen Spieler braucht es eben genauso. Und ich wie gesagt, ich glaube, es braucht beides. Und ich finde es auch immer mal wieder schön, irgendwie zu provozieren und wie gesagt, irgendwie mit Stilen zu hantieren oder vielleicht mal einen Slider mit reinzuschmeißen oder so, wo ich sage so, ah, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet oder weiß ich nicht, Bier und Schweinebauch oder. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wo du irgendwie als Außenstehender vielleicht gar nicht drüber nachdenkst, aber dann in dem Moment denkst so, ah, das war jetzt mal gut irgendwie mal, zwischendurch irgendwie ein bisschen was in dem Sinne Einfacheres zu im Glas gehabt zu haben.
Mhm.
Und wie gesagt, ich glaube, die Balance ist immer das A und O. Das ist immer mal wieder, auch immer mal wieder Überraschungen drin sind und dass du immer wieder mal mit Reife spielst, dass du immer mal wieder, ich glaube, so diese einfachen Kombinationen, die man, sage ich jetzt mal, vielleicht auch in der Startphase seiner Karriere immer mal wieder eingebaut hat, dass man sagt, okay, damit fühle ich mich sicher, das funktioniert. Kann man vielleicht irgendwann auch erwarten, dass sich das irgendwie aufweicht und man immer wieder sich neu erfindet und was Neues probiert und irgendwie ein bisschen Spannung reinbringen. Ich glaube, nicht nur für die Gäste, sondern auch für einen selber ist es doch einfach toll, wenn du auf einmal wieder was Neues entdeckst und merkst, okay, wow, zum Hauptgang mit Huhn und einer weißen Soße kommt auf einmal irgendwie ein gereifter Riesling an und dann denkst du so, yes, geil. Das ich glaube, das war jetzt vielleicht nicht die Option, aber das ist doch unsere Aufgabe, für Überraschung zu sorgen und für Aha-Momente. Und wenn du irgendwie im Hintergrund hast, okay, oh, ich weiß, dass beim Konrad Salver irgendwie noch eine Kiste irgendwie 08er Riesling Eichberg irgendwie steht und auf einmal kommt aus der Küche irgendwie so ein Vorschlag, eigentlich so, yes, ich rufe Konrad an und schaue, ob ich da noch irgendwie was bekomme, weil das muss ich so machen und damit kann ich die Leute abholen. Und natürlich hatte ich dann vielleicht auch eine Alternative im Petto, so dass man natürlich auch irgendwie sagt, okay, wenn jemand diese Offenheit nicht hat, dann finden wir auch was Passendes, dann mache ich dir auch einen eleganten Spätburgunder, keine Frage. Aber in dem Moment würde ich dir empfehlen, das mal auszuprobieren, weil das wirst du so nicht finden. So den Wein gibt es nicht mehr, den Weinberg bewirtschaftet er nicht mehr. Das ist eine einmalige Chance. Das war der letzte Jahrgang, in dem man den gemacht hat. Also try it. Und das finde ich irgendwie in dieser Kombination einfach irgendwie spannend. Dieser Überraschungseffekt sollte immer wieder eine Rolle spielen.
Hattest du mal eine Weinspeisenkombination, die dich total geflasht hat? War das mit dem Huhn und dem Riesling oder irgendwas anderes, wo du heute noch nachts aufwachst und...
Ja, also ich glaube, es sind schon immer wieder solche Momente. Ich versuche die, sage ich jetzt mal, immer noch irgendwie neu zu erwecken, indem man irgendwie sich immer auch irgendwie neu sucht. Und wenn da halt irgendwie ein Karottentatar irgendwie kommt, dann du weißt, dass da auf einmal irgendwie noch ein gereifter Gewürztraminer mit Maischestandzeit dann dasteht und denkst so, ja,
herrlich,
das habe ich doch mal probiert.
Ja.
Das habe ich doch, das habe ich in meinem Hinterkopf. Ich glaube, das probieren wir mal zusammen. Und dann, ich finde, das macht irgendwie meine Arbeit irgendwie auch spannend, wenn du deinen Keller kennst, aber auch deine Partner kennst und auch weißt, okay, ich weiß, dass es sowas bei Höflins zum Beispiel noch gibt. Und ich weiß, dass ich Matthias anrufen kann und sagen, hey, hast du da noch irgendwie ein paar Flaschen? Ich würde das gern probieren. Und er freut sich wie Bolle, wenn man das dann irgendwie miteinander kombinieren kann. Und das finde ich, das ist das, was wo ich mich einfach jetzt im Moment hier so super aufgehoben fühle, weil du halt die Partner auch gut kennst und auch weißt. Und wenn ich auf einer Kitchenparty mit Christoph Schneider bin und er mir erzählt, dass er im Jahr 2020 irgendwie Sauvignon Blanc ausschließlich im Magnums gefüllt hat, weil das sind eh nur Pareien und das ist jetzt saugeil. Und dann kommt auf einmal der Christoph mit dem Gang umher, wo ich denke so, das könnte jetzt richtig gut passen. Und dann rufe ich an und dann sagt er, ja, machen wir. Ich habe zwar nur noch 12 Flaschen davon, aber ich gebe dir gerne 6. Und dann bringen wir das zum Einsatz, wie er sich das vielleicht auch mal gedacht hat. Und ich glaube, also ja, ich habe schon auch irgendwie in der Vergangenheit einige Kombinationen gemacht. Aber ich sehe das schon auch gerade eher so in dem Aktuellen. So, was kann man hier machen und wie kann man sich hier etablieren? Und ich glaube, das sind so Sachen, die mich gerade am meisten catchen, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich finde eine Kombination, die unsere Partner genauso schätzen und wo die Gäste ausflippen, weil es das halt einfach nicht gibt, weil es diese Weine auf dem Markt nicht gibt und weil es sie zum Teil auch nie auf dem Markt gab. Und du, weil du einfach in guter Interaktion mit WinzerInnen bist, darauf zurückgreifen kannst. Und das macht mir Spaß.
Wie nerdig bist du dann? Also wenn du jetzt den Traminer auf der Maische vergoren, wenn du den Sauvignon Blanc am Magnum hast, denkst du an den Wein eventuell, wenn das Gericht dann aufpoppt? Oder bist du dann auch derjenige, der schon das perfekte Glas dafür haben möchte, der die optimale Temperatur aufs Grad genau gekühlt für den Wein braucht? Der von mir aus die richtige Musik aufgelegt haben möchte oder, keine Ahnung, nochmal den Raum umstreicht, damit er wirklich blau besser zu Traminer passt als gelb. Also wo sind da bei dir die Grenzen, wo du sagst, nee, sorry, das ist immer noch Wein und keine große Oper? Oder bist du dann jemand, der da absolute Stille braucht und dann die ersten 3 Takte anspielt?
Also ich glaube schon, dass das Atmosphäre super, super wichtig ist, um performen zu können. Mhm. Ich würde es aber, sage ich jetzt mal, da bis dahin gehen, dass man sagt, okay, ich muss schauen, dass die richtige Temperatur, das richtige Glas, der richtige Moment zum Einschenken zusammenkommen. Und natürlich ist auch ein Restauranterlebnis extrem wichtig, dass das Licht passt, dass die Musik passt. Ich würde aber bezüglich des Weins und des Abends, in dem ich den aufmache, hat es bei mir, sage ich jetzt mal, bei Temperatur, Glasform und Zeitpunkt des Erzählens hört es dann auch auf, würde ich sagen. Also ich würde jetzt nicht die Musik verändern im Restaurant, nur weil ich jetzt den Wein irgendwie einschenke oder so in dem Bereich. Also also bestimmt gibt es da auch irgendwie ganz spannende Experimente und Möglichkeiten, sei es irgendwie mit Musik im Keller. Und ich habe in der Schweiz gibt es einen Weinhändler, der, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, aber auf jeden Fall in der Zeit, als ich in der Schweiz gearbeitet habe, der mal ein Konzert organisiert hat, das Concerto von Caratello. Und das war dann vor den Verkostungen, gab es dann ein Konzert über das waren dann meistens so 12 Stücke, ungefähr eine Stunde. Und da gab es zu jedem Stück, das gespielt wurde, den passenden Wein. Und das fand ich, das hat mir wirklich die Augen geöffnet, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist schon auch faszinierend. Natürlich spricht ein Wein auch eine Sprache, keine Frage. Und ich glaube, jeder schätzt oder beschreibt die Weine unterschiedlich und in unterschiedlichen Gedankengängen, sage ich jetzt mal. Und das finde ich schon, also da bin ich schon auch offen und ich finde das schon auch irgendwie faszinierend, wie sich das verändert. Aber im Restaurant muss man, ja, würde ich mich auf diese Parameter, ja wirklich, also da geht es schon auch darum, dass natürlich auch der Wein zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Temperatur, im richtigen Glas landet. Das ist schon Aufgabe genug, wenn das Restaurant voll ist.
Ja, das stimmt allerdings. Könntest du das den Wein zum Musik aussuchen? Ich glaube, mir würde es sehr schwer fallen.
Mir auch. Aber ich glaube, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen,
dass man das fühlen kann. Also ich glaube, es geht schon, ja.
Ich finde schon, natürlich, ich glaube, da muss man wahrscheinlich ganz neu anfangen, aber natürlich gibt es laute Weine und es gibt leise Weine und es gibt schnelle Weine und es gibt eher sehr unterstützende Weine und somit dementsprechend kann man genauso auch die Musik anpassen. Aber es wäre ein ganz anderes oder ein ganz neues Themenfeld, wenn man da sich reinsteigern wollen würde. Definitiv, glaube ich schon. Also ich glaube, vieles, ich finde halt einfach auch sehr, sehr oft, dass zum Wein halt einfach auch die Person gehört, die den Wein macht. Und wenn du das irgendwie noch mit reinbringst, dann gibt es natürlich Winzer, wo sag ich jetzt mal, eher Jazz passt und es gibt Winzer, wo eher Klassik passt und es gibt Winzer, wo eher Rock'n'Roll irgendwie passt. Und das würde ich nie auseinander dividieren. Deswegen liebe ich es einfach auch mit Winzerweinen zusammenzuarbeiten, wo ich wirklich weiß, wer die Personen sind, die hinter diesen Weinen stecken.
Könnte man aus einem Wein den Typ rausschmecken? Also den Jazz-Typ, den Rock'n'Roll-Typ, den Klassik-Typ und so weiter?
Ich würde sagen, ja.
Ah.
Aber es ist ja ganz
cool.
Also müsste man probieren, aber ich glaube, wenn du Weine hast, die wo wirklich irgendwie alles an der Ecke wirklich irgendwie bis ans Letzte gespielt wird, ja, aber ich glaube, es ist ähnlich wie mit dem Verkosten, wenn du jemanden sagst, okay, das schmeckt nach dem und dem, sagen die alle ja. Und wenn ich dir sage, okay, das hat ein Winzer gemacht, der immer auf Krawall gebürstet ist und der immer irgendwie Vollgas geben möchte und der irgendwie immer laut und nach vorne prescht, dann wird man das wahrscheinlich dann auch wieder rausschmecken oder erahnen, dass das so ist.
Wobei ich finde, dass man bei diesem Suggestieren nur fokussieren kann, aber nicht manipulieren. Also du kannst auf etwas hinweisen und der Gast, der Kollege, wie auch immer, kann es irgendwie bestätigen, aber nur in einem gewissen Rahmen. Also sprich, wenn du jetzt diesen Barbera nimmst, den wir jetzt im Glas haben, hätte ich dir erzählt, der schmeckt nach Aprikose, dann würdest du auch sagen, du hast schon das dritte Glas, oder?
Ja, definitiv. Also klar, das ist ja auch Teil unseres Berufes, glaube ich, dass man in einem gewissen Spielraum, sag ich jetzt mal, interpretieren kann. Also im Endeffekt, wie du schon sagst, so der gesunde Menschenverstand, den kannst du nicht täuschen. Im Endeffekt sind einfach Parameter gesetzt und die kannst du nicht verändern, aber in denen kannst du dich bewegen. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Also,
das ist ja auch schön.
Wenn
du im Konzert sitzt und du sagst, jetzt hören wir auf Cello, was vorher keiner wahrgenommen hätte, mit einmal hörst du das so intensiv raus. Letztlich ist es ja mit dem Wein genauso, dass du fokussierst und sagst, jetzt rieche ich aber eine Brombeere.
Auf jeden Fall.
Hm.
Und ich glaube, das ist ja, ich glaube, das ist halt die Kunst, die wir erlernt haben, dass du halt einfach ein gewisses Wissen zu der Rebsorte, zu der Region, zu gewissen Ausbaustilen hast, dass du dich da auch frei bewegen kannst. Und ich hoffe, ich erzähle kein Geheimnis, aber man muss schon auch ab und zu oder auf jeden Fall in der Anfangszeit kann man nicht alle Weine kennen, die man auf der Weinkarte hat. Und man weiß einfach, in welchem Spektrum man sich bewegt. Und man weiß, was das ungefähr, wo der jetzt ungefähr sein müsste. Und du kannst nicht, wie gesagt, wenn ich im Einstein 2500 Position hatte, kann ich dir hundertprozentig nicht sagen, wie jeder einzelne Wein schmeckt. Aber ich kann dir sagen, wie, wenn ich aus dem und dem Jahrgang aus der Region was probiert habe, kann ich das zu diesem Wein assoziieren. Ich weiß, wie sich die Rebsorte generell verhält. Ich weiß, wie das Wetter in der Region war, ob das jetzt bei dem Wein auch zutrifft. Das kann ich dir 30 Jahre danach zum Beispiel nicht mehr garantieren. Aber ich kann dir eine klare Beschreibung geben, wie ich denke, dass das ist. Und das natürlich mit einem gewissen Selbstbewusstsein, das gehört natürlich einfach dazu. Und dann stimmt es ja zum zum sehr, sehr großen Teil ja auch. Und ich glaube, dass diese Suggestion, das ist immer so, wie du sagst, man muss halt in seinen Parametern bleiben und in seinem Know-how bleiben und dann ist es einfach irgendwie einfach auch gesetzt und dann sind wir auch keine Schwindler, sondern dann sind wir halt vielleicht in manchen Bereichen setzen wir das eine oder verbinden wir das eine mit dem anderen und dann sind wir und dann ist es ja eine riesen Hilfe und das ist ja das, was diese Hilfestellung, die der Gast benötigt zur Auswahl.
Ja, und wenn du diese Parameter kennst, dass du sagst, okay, ich habe schon ein gewisses Grundwissen um das Gebiet, sei es, keine Ahnung, Saint-Steff oder Piemont oder was auch immer, dass das ja entsprechend einordnen kannst, das ja präsent hast, den Grundstil vielleicht des Winzers oder die Lagentypizität, dann weißt du ja schon viel bei 2000 Positionen. Also da hast du ja schon mal ein ganz umfangreiches Wissen und passelst das dann entsprechend dort zusammen.
Genau, aber ich kann ja trotzdem nicht sagen, okay, in Anfang der 2000er Jahre hat das Weingut so gearbeitet und das so und das so und das so und das über alle. Das glaube ich, da bin ich einfach noch zu jung, um das, das alles probiert zu haben. Sondern das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du mit einer Riesenweinkarte arbeitest, verkostest du ja auch sehr, 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 sehr viel. Und das ist natürlich auch essentiell, dass nicht nur aufgrund des Korkes Weine vorzuverkosten, sondern eben auch das aus Schulungszwecken zu wissen, okay, das zeigt sich jetzt so und das ist so, wow, das ist ja toll geworden und das ist, finde ich, genauso essentiell und das ist halt diese, ja, in allen Stresssituationen das so aufzufangen, dass du wirklich jeden Wein, den du öffnest, auch verinnerlichst. Das ist was ich auch gelernt habe und was natürlich auch abgespeichert wird und was, wovon man einfach dann auch zehren kann.
Das ist dann meistens wie bei den Boxern, bei den schachspielenden Boxer. Also die Boxer gehen ja hin und boxen miteinander und dann setzen sie sich hin und spielen Schach und dann boxen sie wieder und spielen Schach. Und so ist es ja dann manchmal beim Weinprobieren auch, dass man so in diese absolute Sinnlichkeit abtauchen muss, um den Wein irgendwie aufzunehmen, zu memorieren, den für sich zu kategorisieren und auch abzuspeichern. Und das meistens dann aber in einer Situation, die dann so voller Stress ist und wo alle um dich herum irgendwie gerade absaufen. Aber jetzt der Barbera, weil wir den gerade im Glas haben, den hätte ich zum Beispiel komplett falsch eingeschätzt, wenn ich irgendwie eine Karte übernommen hätte und den auf der Karte gesehen hätte. Als ich den jetzt erstmal probiert habe, vor anderthalb Jahren, habe ich mir was anderes vorgestellt, als der eigentlich ist. Aber wahrscheinlich auch, weil meine Vorstellung von Barbera da sehr, sehr, sehr oberflächlich geprägt wurden, weil ich damals vielleicht noch nicht wusste, dass das mehr oder weniger das beste Pferd im Stall von Pico Macario ist und die da eben gewisses Augenmerk drauf legen, aber ich mag so diese Straffheit, diese Säure, diese Textur von dem Wein, das fand ich schon recht bewundernswert und besonders.
Ja, würd ich zustimmen. Also ich glaube, Barbera ist auf jeden Fall unterschätzt. Also ich glaube, eine tolle Frucht, eine tolle Säure, das ist, finde ich, schon was das ausmacht und das natürlich auch in so einer Jugend. Also das ist für mich schon auch immer faszinierend, gerade wenn man sich im Piemont bewegt, nicht nur auf eine Biolo zu schauen, sondern auch sehen, dass auch da natürlich unterschiedliche Typizitäten und Rebsorten gibt und dass vielleicht auch nicht nur der Alltagswein ist und das finde ich, ja, es ist super schön. Es ist eine schöne Interpretation von Barbera mit einer Länge, mit einer Saftigkeit, die schon super spannend ist.
Ich finde es interessant, wie man den einsetzen könnte. Also was man da, wahrscheinlich denkt man wieder an Fleisch. Man denkt aufgrund eben auch der Säurestruktur an irgendwas Dunkles. Aber vielleicht ein bisschen runterkühlen, etwas größeres Glas, könnte der selbst, glaube ich, zum Fisch ganz witzig sein, weil er diese fokussierte Lebendigkeit in sich hat.
Ja, und auch diese Tanninstruktur, oder besser gesagt die weiche Tanninstruktur, was ich einfach auch sehr, sehr, sehr schätze. Und klar, ich finde es einen sehr, sehr gemüsigen Wein. Also wirklich so sehr, sehr vegetabil, wo ich sage, boah, das ist cool, auch irgendwie zu Röstaromen, wenn du sagst, okay, ja, Sellerie, rote Beete, so diese ganzen Winter. In der Winterzeit hätte ich das super, super gerne irgendwie mit einbinden können. Aber wie du sagst, auch mit Temperaturen kann man dann auch irgendwie in Richtung Grillaromen gehen und sowas, wo du eh schon kräftig bist. Das wäre sowas, wo das einfach vielleicht auch eher unterstützt und was einfach so das Gericht auch irgendwie tragen kann oder mit, ja, schön. Also wirklich gefällt mir gut und generell finde ich irgendwie die, ja, das Piemont ist einfach eine super spannende Region. Es ist, ich habe schon das Gefühl, dass das einfach sehr, sehr handwerklich ist und das macht Spaß und ja.
Da finde ich es aber wiederum auch spannend, dass ganz wenige sehr gerne da links und rechts schauen. Also, dass die meisten dann in der Tat sich auf Nebbiolo stürzen, gegebenenfalls mal ein Barbera trinken, seltenes Dolcetto, aber Fraser zum Beispiel hat in dem Gebiet kaum jemand auf dem Schirm. Im Badischen wahrscheinlich ja, dass man bei ihm Burgundern, also dass man schon so seine Vorprägungen hat und sich da dann total, aber gerade das Piemont hat ja teilweise, ich glaube, die haben 72 autochthone Rebsorten, die dann noch angebaut werden, aber keiner will die.
Wow. Ja, das ist, ich meine, das gehört genauso dazu und das ist ja auch das, was meistens die Balance und Harmonie ausmacht. Nicht umsonst gibt es einfach Regionen, wo du oft das Verschneiden, das große Kunststück ist und sei es auch im Rioja oder, wie du sagst, im Piemont oder in der Toskana. Ich meine, ich finde es ganz, ganz witzig, dass wir jetzt darüber sprechen, weil ich jetzt wahrscheinlich ab nächste Woche einen Wein in der Weinbegleitung haben werde, der wieder Weiß und Rot zusammenbringt, weil es einfach irgendwie so auf die Frische spielt und weil natürlich auch irgendwie du mit der Kombination beide positiven, also ja, beide positiven Dinge herausheben kannst und das finde ich irgendwie ganz cool, kommt mir jetzt irgendwie gerade ganz spontan.
Das ist die Cuvée von Weiß und Rotwein, Barrieren? Oder?
Ja.
Ah,
ja.
Spannend.
Das ist Spätburgunder Riesling.
Ist ja krass. Ah. Wow. Von wem?
Das ist irgendwie vom Julius Höflin.
Ja.
Das ist der Junior von Höflin, ist der einfach die letzte Parzelle Riesling vom Weingut, bevor es irgendwie gerodet wurde, gesagt hat, so, nee, ich kann mir das vorstellen in meinem Wein. Da steht auch kein Rotwein draus, sondern es ist einfach nur Vulkanstoff. Aber es ist keine Einzelheit. Ich, wie gesagt, auch einzelne Winzer, die Grau, Weiß und Spätburgunder zusammen zum Wein machen, wo du einfach von allem das Positive rausziehst und auch diese Barrieren abbaust, die natürlich finde ich schon auch, dass diese Reinsortigkeit so das, wofür Deutschland lange stand oder steht und ist auch natürlich auch super spannend, wenn sich da, wenn du die Typizität der Rebsorte erkennen kannst, aber ich bin sehr nah am Elsass hier und da wurde auch schon immer mit gemischtem Satz gearbeitet, mit Weinbergen, mit unterschiedlichen Rebsorten, sei es, dass man da noch ein bisschen was Aromatisches mit dazu gibt, um einfach noch ein bisschen Frische dazu zu geben, noch ein bisschen Riesling dazu und dann hast du auf einmal ein Gewürz, der dann auch irgendwie auch Säure mitbringt und so. Ich finde das schon auch irgendwie sehr, sehr spannend und gerade sowas eben in der Speisenkombination. Weil du sagst, ja, auf einer Weinkarte verkauft sich das natürlich sehr, sehr schwierig. Mhm. Aber in der Kombination mit Speis, wo du wirklich von allen Rebsorten, die du drin verarbeitet hast, das Positive rauskitzelst, finde ich das einfach irgendwie auch super, super spannend.
Was man aber auch können muss. Ja. Also das sagt ja nicht automatisch, dass wenn ich Riesling und Spätburgunder zusammen kuvitiere, dass automatisch immer nur das Gute übrig bleibt, sondern da brauche ich auch ein Händchen für. Wenn ich zwei solche Diven habe, die auf einer Bühne zu präsentieren, die können sich natürlich auch ganz schnell die Augen auskratzen. Und was dann am Blutbad entsteht, das will ja keiner dann irgendwie sehen. Und so ist es ja mit den Weinen dann letztlich auch. Und ich finde, dass man da auch von Seiten des Weinkonsumenten, des Weintrinkers, des Weingenießers so die nächste Stufe irgendwo abverlangt, weil wir ja so ein mehr oder weniger Schubladenvolk sind. Also wir wollen halt Riesling drauf sehen oder wollen halt irgendwie, keine Ahnung, Spätlese trocken oder sonstiges, also wollen unsere Schubladen da bedienen. Und wenn du solche Sachen praktizierst, wie entweder einen gemischten Satz oder wie Riesling, Spätburgunder, was küvitiert ist, dann vertraust du ja mehr auf den Geschmack, dass du sagst, der Wein schmeckt wie Punkt, Punkt, Punkt. Aber ich habe nichts, woran ich eben auch die Typizität, die Authentizität oder die Charakteristik messen kann, sondern ich muss wieder schmecken. Und das können die wenigsten. Daher ist das dann schon ein Wagnis von der Warte her.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber genau, ich glaube, darum geht schon auch ein bisschen dieses Aufbrechen, weil bei dem, was ich jetzt im Hinterkopf habe, eben wie gesagt, beim Julius oder auch beim Roberto, geht es genau darum, dass man Schwierigkeiten hat, sag ich jetzt mal, Spätburgunder zu verkaufen. Also macht man einen Wein, gibt den einen Namen, der einfach für sich steht. Und dann ist es einfach ein Wein, der vom Vulkan kommt. Und der schmeckt so. Und das finde ich dann schon auch irgendwie mutig. Und dann sehe ich mich da halt als Botschafter. Wenn ihr wissen wollt, was genau drin ist und wie das genau gemacht ist, gebe ich euch gerne die Facts. Aber wie du sagst, ich finde es schon auch irgendwie wichtig, dass man wieder ins Schmecken kommt, dass man wieder erkennt. Das ist doch das, was wir als erstes gelernt haben. Du lernst als erstes natürlich irgendwie auch auswendig, was gibt es und das, aber du musst doch als allererstes lernen, wie schmecke ich was und was schmeckt mir und was schmeckt mir nicht. Und zu erkennen, warum mir was nicht schmeckt, das ist dann der nächste Schritt. Den muss man, das ist super, super wichtig. Und ich glaube, das ist dieses Gefühl. Natürlich kannst du auch alles irgendwie blind machen und. Klar, das ist natürlich die große Probe. Aber im Endeffekt finde ich sehr, sehr oft, und das mache ich auch sehr, sehr gerne im Restaurant, dass ich erstmal einschenke, erstmal probieren lasse und noch gar nicht so viel dazu sage, sondern erst im zweiten Schritt eine Erklärung dazu gebe. Weil ich möchte, dass der Wein einem schmeckt und nicht, weil es das ist, schmeckt es mir. Und finde ich, ist da irgendwie so der Schritt, den ich da gehe und der mir auch irgendwie Spaß macht und wo ich dann auch die Menschen dann halt überrasche, weil sie halt sagen, okay, das schmeckt mir gut, aber normalerweise schmeckt mir Grauburgunder nicht, sage ich jetzt mal. Aber es geht ja immer auch darum, was man daraus macht. Und eine Pauschalisierung finde ich da einfach, ist oft in den Köpfen. Und das musst du ja auch irgendwo. Du musst dich ja irgendwie an irgendwas orientieren. Was kaufe ich ein? Was bestelle ich auf einer Weinkarte? Das sind ja alles Parameter, wo dir natürlich eine Rebsorte hilft oder eine eigene Idee. Aber schlussendlich, wenn dir jemand was einschenkt, möchte ich der Einschenken, als einschenkende Person ein Urteil, findest du es gut oder findest du es nicht? Und ich, mir schmeckt kein Spätburgunder und das ist ein Spätburgunder. Wenn ich dir sage, das ist ein Spätburgunder, dann wirst du immer sagen, das schmeckt mir nicht. Wenn ich dir aber was einschenke und frage, findest du das gut? Dann kommt sehr, sehr oft, für einen Spätburgunder ist es aber großartig. So schmeckt mir Spätburgunder. Und das finde ich, ja, diese Grenzen zu durchbrechen und einfach rein auf den Geschmack zu gehen und nicht auf die Inhalte, also auf die Facts und wieder zurück auf das Gefühl zu gehen, finde ich sehr, sehr wichtig.
Wie hat es bei dir angefangen? Also wann hattest du deinen Wein-Moment oder wie bist du zum Wein gekommen? Das ist ja schon eine recht präsente Weinregion um dich herum, mehr oder weniger. Also da irgendwie hat man ja dann trotzdem so einen Punkt, wo einer anfängt, einem das zu erklären. Hattest du die Person auch oder warst du der größte Bücherkäufer der Welt?
Was ist eigentlich ein Klassiker? Ist es ein Wein, der uns immer wieder berührt, egal wie oft wir ihm begegnen? Ist es ein Wein, der im richtigen Moment alles sagt, was gesagt werden muss? Ist es ein Wein, der in der Vergangenheit verwurzelt ist und trotzdem nie alt wird? Ist es ein Wein, der uns das Gefühl gibt, dass wir gerade etwas Großem begegnen? Im besten Sinne ist es das, was bleibt, während sich alles andere verändert. Der Tre von Brancaia, benannt nach der italienischen Zahl 3, ist so ein Klassiker, der genau diese Gedanken in sich vereint. Und doch ist er weitaus mehr als das. Ein Versprechen an die Zukunft, das sich jährlich neu einlöst. Keine Revolution, keine Pose, sondern Kontinuität, Klarheit und Charakter. 3. Das steht für die 3 Rebsorten dieser Cuvée. Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon. 3, das steht aber auch für 3 Weinberge, aus denen dieser Wein stammt. Brancaia in Castellina, Poppi bei Rada und Brancaia in Maremma. Und nicht zuletzt steht 3 für eine Philosophie, die kompromisslos auf Qualität setzt, ohne abzuheben. Brancaia hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer Ikone der Toskana entwickelt. Und das, obwohl, oder vielleicht auch gerade weil, das Weingut ursprünglich ein Schweizer Projekt war. Als Bruno und Brigitte Wittmer 1981 das verlassene guten Castellin an Chianti kauften, ging es ihnen nicht um Prestige, sondern um eine Idee, einen toskanischen Wein zu erschaffen, der international denkt, aber lokal fühlt. Was daraus wurde, übertraf alle Erwartungen. Innerhalb weniger Jahre war Brancaia fester Bestandteil der toskanischen Elite. Dank Weinen wie den Il Blu oder dem Chianti Classico Riserva. Doch der Tre war von Anfang an etwas Besonderes. Er war nie nur der kleinste Wein, der jüngere Bruder, sondern das Fundament, der Puls, der Wein, den man nicht erklären muss, sondern der sich selbst erklärt. Wenn man von Brancaia spricht, spricht man nicht über eine Appellation, sondern über ein Netzwerk von Lagen, das sich über die bedeutendsten Zonen der Toskana erstreckt. Der Tre ist das Resultat einer Komposition, die Jahr für Jahr neu orchestriert wird. Castellina in Chianti liefert die Struktur, Säure und Frische. Die Böden dort sind kalkhaltig, von steinigen Galestro-Schichten durchzogen, die die Wurzeln tief zwingen und gleichzeitig Drainage und mineralische Ausdruckskraft ermöglichen. Radda in Chianti, insbesondere die Lage Poppi, liegt höher. Die Lage ist kühler, der Wind konstanter. Hier entstehen die präzisesten Fruchtanteile im Tre. Maremma, am Tyrrhenischen Meer gelegen, bringt Wärme, Fülle und Frucht. Der sandige, mineralreiche Boden dort verleiht dem Merlot und dem Cabernet Sauvignon eine weiche, reife Kontur, ohne je überladen zu wirken. Was daraus entsteht, ist keine Durchschnittssumme, sondern eine strukturierte Spannung. Sangiovese bringt Rückgrat und Säure. Merlot füllt das Herz. Cabernet liefert das Echo. Das Resultat ist eine Cuvée, die nicht die Zukunft aufweicht, sondern sie fokussiert. Wie ein Prisma, das aus 3 Lichtstrahlen ein klares Bild formt. Der Jahrgang 2023 war der Toskana geprägt von Gegensätzen. Ein trockener Frühling, ein heißer Sommer und dann Regen im August. Gefolgt von einem goldenen September. Es war ein Jahr, das Aufmerksamkeit erforderte. Kein Automatismus. Wer passiv wartete, verlor. Wer entschied, gewann. Bei Brancaia entschied man sich für eine extrem selektive Lese. Parzelle für Parzelle. Teils mehrfach. Die Trauben wurden streng sortiert und bis zu 7-mal auf ihre absolute physiologische Reife geprüft. Gelesen wurde früh morgens, kühl, entrappt, teils spontan vergoren und der Ausbau erfolgte, wie immer beim Tre, in Zement- und Stahltanks. Bewusst ohne Holz. Der Grund? Authentizität durch Reduktion. Der Tre soll nicht vom Fass erzählen, sondern vom Jahr. Er soll keine Maske tragen, sondern ein Gesicht zeigen. Das macht ihn zu einem der wenigen Cuvées dieser Preisklasse, die kompromisslos auf Terroir statt auf Technik setzen. Vom ersten Tag an hat das Team um die Familie Wittmer, heute unter der Leitung von Barbara Wittmer, studierte Önologin und stille Architektin des Erfolgs, daran gearbeitet, Weine zu machen, die sich nicht erklären müssen. Kein schweres Marketing. Stattdessen Konzentration aufs Wesentliche. Das zeigt sich im Wein. Aber auch in der Architektur ist Gutes. Der Weinkeller in der Maremma ist klar, geometrisch, aus Beton und Licht gebaut. So wie auch die Weine gebaut sind. Keine Gießel zu viel. Alles hat Funktion. Und das Schöne daran ist, genau dadurch entsteht Ästhetik. Nicht, weil sie gewollt ist, sondern weil sie sich ergibt. Die Philosophie überträgt sich auf den Dreh. Er ist kein Zweitwein, kein Einstiegsprodukt, sondern eine klare Aussage. Er zeigt, dass Exzellenz nicht elitär sein muss, dass Herkunft sich nicht hinter Holzausbau verstecken muss, dass eine toskanische Cuvée Charakter zeigen kann, ohne sich aufdrängen zu müssen. Vielen Dank für diese zeitlose Spiegelung der Toskana, der Familie Widmer, dem Hause Brancaia und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Nee. Hatte ich definitiv. Ich glaube, das braucht es auch, weil, wie gesagt, in der Zeit, das heißt in den 10er Jahren, war das in meiner Jugend nicht präsent, dass es hier guten Wein gibt und dass man nur auf Verkostungen geht und auf Weingüter geht und. Das war nicht. Da hast du entschieden, ob dir der Liter Gut Edel oder der Liter Müller besser schmeckt. So. Ganz, ganz blöd gesagt. Ich glaube, natürlich fängt es dann an, dass man irgendwie mal anfängt, ein Glas Wein hier zu trinken und dass du dich vielleicht zwischen Grauburgunder und Weißburgunder entscheidest. So schon. Aber genau, du brauchst die Person, die dich dazu hinführen. Genau, es hat eigentlich so angefangen. Ich bin, ich sage mal, Quereinsteiger. Ich habe keine klassische Ausbildung in der Gastronomie gemacht. Ich habe in meiner Jugendzeit auf Terrassen gearbeitet und so diesen ersten Gästekontakt gehabt und gemerkt, dass mir das wahnsinnig Spaß macht. Aber bin dann doch irgendwie ganz, ganz klassisch, wenn man Abitur macht, dann geht man erstmal studieren und geht erstmal raus und macht seine Erfahrungen. Und als ich schon im ersten Semester gemerkt habe, dass mir das gar nicht so wirklich taugt, das Studentenleben, das Universitätsleben, wer weiß, ob das am Fach lag oder an der Universität oder an den Menschen drumherum, war immer der Anker, okay, ich gehe jetzt in die Gastronomie und ich weiß noch ganz, ganz genau, als ich wirklich nachdem ich so unglücklich in der Universität war, den ersten Tag auf der Terrasse war und gearbeitet habe, auf einmal hatte ich wieder Spaß. Und das hat richtig, richtig so ein Gefühl hervorgebracht, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht ist das doch das, was ich machen möchte. Und so habe ich meine erste Stelle gesucht und wollte eigentlich oder bin in die Schweiz gegangen, um eine Saison zu machen, weil ich einfach zu spät war für die Ausbildung. Die Ausbildungsplätze waren alle schon vergeben. Das war dann halt im August, ganz klar. Und dann gab es die Möglichkeit, dass ich in Davos bei Steigenberger ins Belvedere reinkam als Kommi, hatten irgendwie noch eine Stelle frei und ich habe mich da einfach ganz ungeniert beworben und wurde eingeladen und es hat irgendwie so Spaß gemacht und dann fängst du an, irgendwie im Service zu arbeiten. Auf einmal hast du diesen Fokus für die Gäste. Es ist ein Fünf-Sterne-Haus, das Weltwirtschaftsforum findet direkt bei dir im Hotel statt, wo du denkst, okay, das ist Hotellerie, ist natürlich sehr, sehr faszinierend. Und in meiner zweiten Saison habe ich Tobias Hess als F&B-Manager bekommen, kam da direkt aus Deutschland und der hat mich so ein bisschen in seine Fittiche genommen, hat mir immer mal wieder was zum Probieren hingestellt. Das war so ein bisschen der Start. Ich weiß noch genau, wie als wäre es heute, kam er zu mir und sagte, hey, unserem nächsten freien Tag fahren wir nach Graubünden, fahren wir in die Bündenherrschaft und besuchen Winzer und bereite dich mal ein bisschen drauf vor, lese dich mal ein, was der macht und so. Wir gehen zu Gantenbein. Und ich so, okay, wer ist das? Was macht der? Und ich so, okay, ja. versuche irgendwie was rauszufinden und Google, und es gab halt irgendwie die Homepage, und da steht halt natürlich drin, es ist halt ein Winzer aus Graubünden, und okay, dann haben wir eine Führung gemacht, und der Daniel hat es noch persönlich gemacht, und es war faszinierend, wie sich einfach so ein Besuch entwickelt. Von vielleicht erstmal, ja, okay, man empfängt Gäste, zu wir sitzen bei ihm in der Stube und verkosten halt nicht die kleine Flasche vom aktuellen Jahrgang, sondern irgendwie drei unterschiedliche Jahrgänge. Und das war wirklich faszinierend. Und dann hat er noch was aufgemacht und noch was. Ich weiß bis heute, wir haben damals einen Chassan Morache 07 von Cochetterie aufgemacht und danach Mio Camise. Und ich war sowas von hyped. Es war wirklich so, wo ich dachte, okay, was ist das? Was probiere ich denn hier? Das ist ja wirklich eine Welt für sich. Ich weiß noch, dass ich ein Foto gemacht habe und dann irgendwann, als ich daheim war, so versucht habe, irgendwie das zu googeln. Und was ist das, was wir da getrunken haben? Das hat mir schon auch sehr, sehr gut geschmeckt. Und als ich dann Tobi dann irgendwie drauf angesprochen habe, so, das war schon echt auch gut, was wir da probiert haben. Guckt er mich nur an. Ja, das ist so ein Once-in-Your-Lifetime-Moment. Und ich glaube, dann war es um mich geschehen. Also das ist wirklich so, wenn du einmal angefixt bist und siehst, wie WinzerInnen vor dir stehen und über ihre Produkte und über Kollegen sprechen und diese Geselligkeit auf einmal aufkommt und hier noch eine Flasche aufgemacht wird und ich muss euch hier noch was zeigen, ich habe hier noch was. Das ist, ja, genau, also von daher, genau, das war so mein erster großer Weinmoment, der mich auch nie wieder losgelassen hat. Genauso wie der Tobi, mit dem ich immer noch sehr, sehr gut befreundet bin und der, ja, mit dem ich noch zwei weitere Male zusammengearbeitet habe. Genau, also es braucht diese Menschen, die einem gerne was zeigen, die diese Leidenschaft in einem erwecken, aber auch immer dranbleiben lassen und hier und komm, wir probieren nochmal was und ich habe hier noch was Neues probiert. Egal wie weit man voneinander entfernt irgendwie arbeitet und lebt, dass der erste Griff, wenn man was Cooles probiert hat, irgendwie in den Chat geht und sagt, hey, kennst du das? Ich hab was. Das macht natürlich schon auch riesen Spaß und das ist für mich Tobias und gleich, also und dann auch noch in einer weiteren Stelle in Frank Lühr gewesen, der mir alles, jede Flasche, die er aufgemacht hat, hat er mir die Probiergläser hinten im Backoffice aufgereiht und hier, und du bist im größten Scheiß, und dann sagt er, nee, du musst das jetzt probieren. Ich habe hier was aufgemacht. Und das sind natürlich auch wirklich Menschen, die einen prägen und eben auch, ja, diese Faszination für einen geweckt haben. Und woher sollst du dann anfangen wissen, was du alles probieren sollst?
Ja, klar.
Ich glaube, du brauchst irgendjemanden, der dir die Gläser hinstellt und dir vielleicht auch danach sagt, warum, was das ist. Was für Menschen da hinter diesem Produkt stehen. Und das sind wirklich so, würde ich sagen, so die zwei Menschen, die mich im Thema Wein doch ganz, 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 ganz stark geprägt haben.
Was wärst du sonst geworden, wenn du kein Sommelier wärst oder wenn du was anderes werden könntest?
Ich bin schon sehr, sehr glücklich, dass ich einen Beruf gefunden, was heißt gefunden oder ja, in dem Beruf so aufgehen konnte und aufgehe, wie ich das tue. Ich könnte keinen stupiden 9-to-5-Job machen. Also ich glaube, im Thema Wein werde ich bleiben. Und klar, ich meine, es gibt schon auch Bereiche, ich habe Tourismusgeografie angefangen zu studieren, weil mich das natürlich auch fasziniert, weil mich auch Geografie studiert und weil fasziniert und Reisen und Tourismus und diese Bereiche. Aber der Bereich, der mich einfach gecatcht hat, ist das Thema Gastronomie, Wein, Landwirtschaft, Lebensmittel. Ich kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Also klar wäre ich früher gern irgendwie Fußballkommentator geworden oder Fußballprofi. Ja. Okay, wer hatte nicht diese... Also ich auf jeden Fall hatte
die Feuerwehrleute hatten die nicht, also die hatten...
Genau.
Die hatten einen anderen Wunsch.
Ja. Gibt es denn eine Location, wo du gerne nochmal tätig sein würdest? Sei es für einen Tag, für eine Woche, für ein Jahr, wie auch immer. Aber wo du sagst, das reizt mich so von der Ausstrahlung, vom Renommee, von dem, was ich gehört habe?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade auch so dieses... In der Region leben, in der Region arbeiten, mit den Menschen hier fühle ich mich pudelwohl und kann mir jetzt auch gerade auch gar nichts anderes vorstellen. Ich liebe es, diese Botschafterrolle für die Region zu sein. Und ich weiß noch, ich kam immer wieder, ich habe, wie gesagt, in Freiburg halt irgendwie auf Terrassen gearbeitet, bevor ich vor 5 Jahren zurückkam. Aber sonst kam ich immer wieder nach Saisonpausen oder in Urlaub heim und habe mich immer, ja, was heißt echauffiert, aber so ein bisschen darüber geärgert, dass in Freiburg tut sich nichts und hier passiert nichts. Und Baden, wenn du badische Weine, einen badischen Weinstil probierst, dann ist es irgendwie banal gewesen. Und jetzt sehe ich es einfach komplett anders, wenn du drinnen dich aufgehoben fühlst, wenn du die Person kennst, wo ich dann sage, okay, ich glaube nicht. Ich klar kann ich mir irgendwie mal irgendwie, liebe ich es auch an der Küste irgendwie zu arbeiten, in Restaurants zu arbeiten, wo du direkt am Wasser bist oder in Urlaubsregionen. Aber wirklich mit Leidenschaft und Faszination und Überzeugung die Region, in der du dich wohlfühlst, zu repräsentieren und die Menschen, die darin arbeiten, zu repräsentieren, das kann ich mir gerade nichts Besseres vorstellen.
Das ist eine ganz eigene Form von Verbundenheit. Also man fühlt sich da ja dann auch ganz anders aufgehoben, gerade weil du ja auch da eine lange Zeit verbracht hast. Welcher Wein wärst du dann, wenn du ein Wein wärst? Krasse Frage, ne?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube, ich stehe hundertprozentig, davon knüpfe ich nochmal ans erste Thema an, aber ich stehe einfach hundertprozentig hinterm Spätburgunder.
Mhm.
Badischer Spätburgunder, naturnah ausgebaut, wie die Weine von Caro und Max, wo ich selber in den Weinbergen stand und die Lese mitgemacht habe. Ich glaube, sowas in dem eher filigran, nicht zu laut, verbunden, ausdrucksstark oder Ausdruck der Herkunft zeigen zu können. Ich glaube, so in die Richtung würde ich schon gehen. Wirklich ein naturnaher Spätburgunder aus Baden.
Aber selber Winzer war für dich nie ein Thema, oder? Oder schon ausprobiert oder schon gemacht oder irgendwann mal? Nee.
ich würde schon sagen, dass mich das immer wieder gereizt hat. Ich kann es nicht. Mhm. Also ich habe mir so ein bisschen vorgenommen und auch die letzten Jahre das so ein bisschen verfolgt, dass ich die Lese eigentlich versuche, jedes Jahr bei einem anderen Winzer mitzugestalten und mit dabei zu sein. Da geht es aber viel mehr um die Verbundenheit zum Jahrgang, um das Gespür fürs Jahr zu bekommen, um zu wissen, wie die Trauben sich anfühlen und schmecken.
Das ging mir witzigerweise genauso. Also ich habe auch viele, viele Jahre immer mindestens einmal bei der Lese mitgeholfen im Jahr. Und das aber genau mit dem Grund, also zum einen natürlich die Verbindung zum Winzer, aber dann einfach auch, um den Jahrgang anders abzuspeichern. Und dann zu wissen, wie viel man poolen musste, wie viel man raussortieren musste, wie groß die Beeren waren, wie klein, wie die Säurewerte waren, an welchem Tag gelesen wurde, wie das Wetter da war und so weiter. Und ich konnte mir es dann viel, viel intensiver besser merken, dann teilweise auch auf andere Regionen spiegeln, wenn ich einen Tag bei der Lese dabei war.
Auf jeden Fall würde ich genauso unterstützen, unterstreichen. Also ich glaube so, es ist natürlich, glaube ich, auch eine Typfrage. Ich bin einfach nicht der auswendig Lerner, sondern ich lerne von den Winzern. Und wenn ich in dem Weinberg stehe, dann weiß ich, was da für ein Boden ist. Und dann weiß ich, wie das Jahr war. Und dann weiß ich, wie unfassbar anstrengend der 23er Jahrgang beim Spätburgunder war. Mhm. Weil es eine absolute Sortiererei war. Und das werde ich nie vergessen. Das werde ich immer abgespeichert haben. Und das sind so Momente, wo ich sage, okay, natürlich fasziniert mich auch Weinbau und Weinausbau und die ganzen Phasen in einem ganzen Jahreszyklus. Und ich glaube, also ich wäre nicht abgeneigt, irgendwann vielleicht auch seinen eigenen Wein zu erzeugen. Aber ja, ich würde mir nicht anmaßen, das jetzt für mich irgendwie rausnehmen zu wollen, sondern ich bin der Vermittler, ich bin der Verkäufer im Moment. Aber klar träume ich schon irgendwann mal davon, vielleicht irgendwie einen Weinberg hier in der Region irgendwie selber zu bewirtschaften oder wenn man sich irgendwo zur Ruhe setzt, auch irgendwo mit, wo es, es wird ganz sicher irgendwo sein, wo es Wein gibt. Also da, wo Wein wächst, ist es auch schön und da, wo Wein wächst, gibt es eine Speisenkultur, gibt es eine Verbundenheit zur Region. Also das Thema Wein wird mich nie verlassen.
Du sagst, Freiburg ist eingeschlafen. Für viele ist es Mekka der Genießer. Also gerade weil die Stadt ja auch so schön ist und weil es irgendwie so ganz viel Grundkultur gibt, die es halt in anderen Bereichen dieses Landes nicht gibt. Von dem her ist das Meckern auf einem ganz schön hohen Niveau.
Definitiv, ja. Definitiv. Also das, so will ich das eigentlich auch nicht stehen lassen. Also Freiburg ist faszinierend, die Umgebung ist faszinierend, die Nähe zu Frankreich, zum Schwarzwald. Ich finde den Prozess einfach faszinierend. Wenn ich vergleiche, was es vor 5 Jahren noch nicht gab und was sich seitdem getan hat, was sich in der Weinwelt getan hat. So, ich würde sagen, vor 10 Jahren gab es halt die Genossenschaften aus jedem einzelnen Ort und dann gab es, ich müsste lügen, aber ich glaube, irgendwas sowas um die 17 VDP-Betriebe. Das ist das, was es aus Baden gab. Aber nagel mich nicht auf die Zahl bitte drauf fest. Aber so, wenn ich dann die Entwicklung sehe, was es jetzt alles gibt und was es jetzt außerhalb des VDP-Badens sich entwickelt hat, das finde ich halt faszinierend. Und eben deswegen, da finde ich auch Freiburg und Freiburg gehört auf jeden Fall auch kulinarisch, hat sich da sehr, sehr viel getan. Das ist einfach eine tolle, warme Region, wo einfach die Böden sehr, sehr fruchtbar sind und wo wir eine ganz tolle Landwirtschaft und Obstbau und eben auch Weinanbau haben.
Ist ja noch so viel umzu, ja. Also da, und man lebt noch mal ganz anders mit dem Gebiet, wenn man dort irgendwie längere Zeit ist oder sich damit eben doch ganz stark identifiziert. Hattest du mal ein richtig super schönes oder ein super schreckliches Sommelier-Erlebnis? Also kannst du ruhig tief graben und ganz intensiv werden. Wir sind ja hier unter uns.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Es gibt ein wer nicht. Ich trage noch eine Narbe davon.
Was?
Also auch eine physische Narbe.
Oh, wow.
Mir ist eine Karaffe mal zersprungen.
Oh.
In der Hand.
Krass.
Das war in der Zeit, als ich im Einstein gearbeitet habe, in St. Gallen. Und wie gesagt, wir haben da mit sehr, sehr großer Jahrgangstiefe gearbeitet. Und ich weiß noch genau, wir hatten eine größere Tafel an an Gästen, an Stammgästen, die wir auch alle gut kannten. Und das war wirklich ein ganz toller, aber wirklich auch sehr, sehr stressiger und schneller Service. Und es gab eine Magnumflasche Chateau Margaux 1994, die dort konsumiert wurde. Es war auch die letzte und einzige. Dekantiert, karaffiert, alles schön, Glaswechsel, alles vorbereitet.
Preis auf der Karte wahrscheinlich 1600 oder so, ne? Oder nee, mehr.
Sowas. Ja. Würde ich auch sagen. Also ja. Ich müsste lügen, ich glaube, es waren 1800 und 1900 Franken. Zweite Runde nachschenken, nehme ich die Karaffe in die Hand. Ich weiß nicht, ob du die Zalto-Karaffen kennst, wo man wirklich einfach gut unten und oben greifen kann und dann schenkst du ein und auf einmal zerspringt die Karaffe in deinen Händen.
Ach Gott. Du bist wogegen gekommen und, oder es war Materialschwäche und die hat...
Der Druck.
Okay.
Krass. Ich kann es bis heute nicht sagen, woran das lag. Aber das ist wirklich, ich weiß noch, ich bin mal wie da stand ich da und bin als erstes irgendwie ins Office gerannt und dann war so, kann sich bitte irgendjemand um den Tisch kümmern? Boah. Und du denkst so, dann klar, ich meine, das ist am Daumen, da ist auch relativ nah an der Sehne vorbeigeschnitten. Und die Narbe werde ich mein Leben lang mit mir mittragen und das ist, es ist eine Geschichte und das war schlimm sowas, aber jetzt kann man drüber lachen und es ist wirklich einfach eine ganz, sowas kann halt passieren, so, ja. Ich meine, es ist auch wenn es blöd gesagt, auch Eigenverschulden mit runterfallen und sowas, aber das war in dem Moment einfach so mein erster Gedanke, okay, kann sich bitte irgendjemand um den Tisch kümmern, damit die irgendwas zu trinken bekommen, egal was jetzt mit meinem Daumen mit irgendwas ist, aber ist so dieses Gastverständnis oder Gastfokussierung, das hat man dann irgendwann schon auch drin.
Das ist ja wirklich eine Flut von Gedanken, die man dann hat, also auch keine Ahnung, kann ich jemand den Bein aufwischen? Ich trinke den heute Abend oder so. Bitte den Lappen ausbringen.
Eine Mischung. Ja. Aber das ist wirklich schlimm, aber gut. Ich meine, wie gesagt, jetzt kann man, glaube ich, auch drüber lachen und es ist ein tolles, ein ganz, ganz, ganz einprägendes Erlebnis gewesen. Ich glaube, ich weiß intuitiv, wenn eine Karaffe nicht mehr ganz so stabil ist, wie sie sein sollte, ich glaube auch, dass ich sehr, sehr selten die Weinkaraffen inzwischen so greife, wie ich sie damals gegriffen habe, mit so einer Selbstsicherheit.
Ja.
Dann wird jetzt einfach halt ab und zu auch mal einfach oben gegriffen. So, ich meine, eine Karaffe ist dafür da, um den Wein zu belüften und einzuschenken. Und wenn man dann doch irgendwie oben greifen muss, dann ist es halt so.
Aber ich war auch persönlich auch wahnsinnig unvorsichtig mit Karaffen. Also immer. Da habe ich nie Rücksicht drauf genommen.
Mhm.
Daher machst du mir jetzt Angst.
ich kann dir nicht, ich habe keine Ahnung, ob die jetzt irgendwie einen Minisprung hatte oder ob ich wirklich zu viel Druck ausgeübt habe. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich habe so viel Weinstein geschenkt, dass ich eigentlich, kann passieren. Und wenn es passiert, dann sowas von schade um den Wein. Aber.
Ja, man sagt zuerst, also der ist dann nicht so wichtig, aber trotzdem, es ist trotzdem schade drum. Also da, und ich glaube, im Moment hat man dann auch irgendwie den Gedanken und die Option, den Rest aus der Karaffe zu lutschen oder sonstiges, um den einfach nicht verkommen zu lassen. Das ist ja noch nicht mal das Wirtschaftliche, sondern dem Wein als solches. Also es ist ja da.
Ich meine, das ist ja faszinierend, wenn du einen Wein öffnest, der irgendwie 20 Jahre in Würde gereift ist.
Mhm.
Aber ja, es ist.
Nee, aber sollte man nicht machen, wenn
sehr, sehr traurig
zersprungen ist. Gibt es sonst irgendwas, was du mit Wein nicht machen würdest? Also hast du da Grenzen? Bist du da irgendwie sehr ethisch fundiert oder sagst du, nee, egal, alles und wenn die Party gut ist, dann auch keine Ahnung, auf Eiswürfel-Cola war
ja, ich. Ja, ich glaube, dass ich früher da schon auch, wie soll ich sagen, aber ich glaube schon, dass ich irgendwie zu einer Zeit gesagt hätte, nö, den Wein, der ist mir so viel wichtiger, dann kriegst du den nicht. Oder auch mit letzten Flaschen oder sowas, wo du gesagt hast, so, nee, du kriegst meine letzte Flasche nicht. Inzwischen bin ich da viel pragmatischer. So. Ja. Ich glaube, Sachen, die auf einer Weinkarte stehen, die gehören verkauft. Und wenn ein Gast sein Rotwein gekühlt haben will oder sein Weißwein mit Eiswürfel haben möchte, dann ist das so. Der Gast ist zahlt dafür und wenn er das haben möchte, dann ist es okay. Dann sollte er vielleicht nicht meine Zeitunggläser mit Eiswürfeln nehmen, aber dann denke ich schon, dass der Gast, ja, in dem Moment, in dem er den Wein bestellt, ja, ach, ich, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob ich das gutheißen würde, wenn jemand Cola da reinmischt oder so, aber ja, Cola habe ich eh nicht im Restaurant, also von daher kann er es daheim machen, was er will.
Was du gerade erwähnt hast mit den letzten Flaschen, ich glaube, das klingt für jemanden, der nicht in dem Business ist oder sonstiges, recht skurril, aber es sind ja manchmal dann eben auch so Lieblingsflaschen oder so richtige Schätze, die man sammelt.
Auf
oder
jeden Fall.
Vertikale ergänzen oder. Und dann, wenn jemand kommt, und es ist ja eigentlich toll, wenn er die trinkt, aber dann ist das Gesamtbild zerstört und man baut da ja schon eine gewisse Emotionalität zu seiner Karte auf, zu der Folge, zu dem Anblick, zu dem Stolz. Und dann denkt man auch, nö, schade.
Auf jeden Fall. Also davon bin ich nicht mehr frei, also bin ich immer noch nicht frei.
Um den Wein herum sein, dass mich
das dann irgendwie ärgert. Ja. Na, wenn jemand das wirklich explizit will, dann freue ich mich auch drum. Dann denke ich mir vielleicht manchmal danach, boah, die kriege ich nicht wieder. Das ist jetzt irgendwie schade. Aber wie gesagt, alles, was auf der Karte, auf Karte genommen wird und gedruckt wird, darf auch verkauft werden. Und das ist für mich klar. Ich bin aber auch ganz ehrlich und wenn ein Gast was sehr, 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 sehr Junges trinken möchte, wo ich sage, okay, ich habe es halt auf die Karte genommen, weil ich habe es eingekauft und es muss sich ja auch irgendwie ein bisschen was drehen, wo ich aber auch ganz klar sage, okay, kannst du gerne trinken. Ich schaue auch, dass ich den irgendwie ein bisschen verjünge, ein bisschen Reife gebe durch großes Glas, durch Luft und so weiter. Aber ich würde vielleicht empfehlen, in die Richtung zu gehen, weil das ist schon ein bisschen präsenter und empfehlenswerter. Aber sonst, ja. Aber ich kenne das schon auch. Ich meine, der gibt schon auch einen gewissen Ehrgeiz oder vielleicht auch ein bisschen Egoismus zu sagen, boah, das ist meine Weinkarte und ich möchte nicht, dass die ohne diesen Winzer da irgendwie zurechtkommen. Wo ich mich auch schon auch manchmal irgendwie ertappt habe. Gerade irgendwie, wenn ich selber nicht da war oder sowas. Ich habe ja auch im Restaurants gearbeitet, wo ich vielleicht nicht immer präsent war. Wo es einen dann schon auch vielleicht auch ärgert, wenn die Flasche nicht mehr da ist oder wenn jemand die letzte Flasche davon getrunken
hat. Man durfte sie selber nicht probieren und so weiter, ja. Das ist.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist dann oft das Schlimmste irgendwie daran. Aber ich meine, das ist auch in die andere Richtung. Ich kenne das eben, wie gesagt, auch in der Geschichte zum Tobias. Ich weiß noch, es war so, ich habe damals, Tobias hat mich nochmal nach Irland geholt. Hat damals in Dublin im Fountains Restaurant gearbeitet. War eine Institution. Damals das Restaurant gibt es nicht mehr. Und hatte dort angefangen und die suchten noch einen Kommis-Sommelier. Und ich habe damals am Tegernsee gearbeitet und dann kam der Anruf so, ich brauche ein Kommis-Sommelier hier im Sterne-Restaurant, traust du dir das zu? Hast du Lust darauf? So, ja, why not? Finde ich irgendwie cool. Ich habe noch nie im Sterne-Restaurant gearbeitet und ich sehe das irgendwie als meinen nächsten Step. Dann kam nur so, aber du musst dich bis morgen entscheiden.
Ei, krass.
Weil lass mich kurz überlegen, ich glaube, es war 29. April und ich hatte Monat Kündigungsfrist und es sollte zum 1. Juni losgehen.
Okay. Wow.
Und dann war es so, oh, okay, irgendwie mich ausgetauscht mit Kollegen und dann war es okay, ich mach's und bin am nächsten Tag wirklich irgendwie mit ganz bammelnden Füßen zum FMB-Direktor und habe gesagt, ich kündige, ich bin mega happy hier und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl, aber ich habe eine Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, englischsprachigem Land zu arbeiten, in einem Sternerestaurant mit der Person, die mich zum Wein gebracht hat. Ich kann nicht absagen. Und habe ich dann auch gemacht und haben wir auch gemacht und haben das sehr, sehr gut funktioniert. Und ich weiß noch eben, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich glaube, es war das erste Mal, dass Tobias an einem Abend nicht da war. Beim Urlaub und es war wirklich der erste Service. Und ich weiß noch, da gab es, ich glaube, es war ein 6er-Tisch rund mitten im Restaurant, die mich richtig gefordert haben. Wirklich. Und ich das erste Mal schon sehr, sehr nervös, alleine für die ganze Weinauswahl zuständig zu sein. Und dann bestellen die zum Aperitif eine Flasche Champagner. Okay, ja, kann man noch alleine bestellen. Dann fangen die an, irgendwie Ravelnot zu trinken. Und ich so, okay, cool. Tobi wird mich töten, wenn er das nicht probiert durfte und ich schon. Und so ging es dann weiter, bis wirklich ich irgendwann Tobi ein Bild geschickt habe, so hier geht's richtig. Aber er so, das ist die letzte Flasche davon, das geht nicht. Und so zu guter Letzt haben die eine Magnum eine Magnum 1990 Unico getrunken.
Oh.
Das ist mein Jahrgang gewesen. Das war die einzige Flasche. Und die werde ich bis heute noch auf der Zunge haben. Und der Tobi wird mich immer noch dafür hassen, dass er die nicht mit mir hat probieren dürfen. Aber das sind die tollen Momente, glaube ich, in der Sommelierie oder im Restaurant.
Ja.
Momente, die du nicht vergessen wirst. Wenn du da wirklich als Naivling dastehst und Sachen aufmachst, wo du selber keine Ahnung hast, was da alles für Geschichten dahinter steckt, weil ich damals wirklich auch mit den Namen ja, noch nicht so viel anfangen konnte wie bisher. Aber ja, das war schon eine sehr, 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 sehr prägende Zeit in Dublin.
Glaube ich. Und eine Zeit im Ausland finde ich ohnehin immer sehr hilfreich und letztlich ist unser Job ja prädestiniert dafür, dass man diese Zeit dort verbringt. 90er Unico, nicht schlecht. Finde ich sehr witzig, dass wir heute als zweiten Wein auch Iberê do Ebro haben. Können wir das Erlebnis ja so zumindest in Anklängen nochmal aufleben lassen und dein Unico-Moment dort nochmal Revue passieren lassen.
Sehr, 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 sehr gerne.
Ich hatte interessanterweise Alejandro Fernández eigentlich fast immer auf der Weinkarte, welches aus der Wertschätzung heraus, weil der ja mehr oder weniger zusammen mit ein, zwei anderen das Iberê do Ebro eigentlich richtig groß gemacht haben, geschaut haben, was daraus wird, wie man die Grenzen einfach neu dimensionieren kann und wie man dort in einer Gegend, die eigentlich völlig undenkbar für Weinbau ist und vor allen Dingen in einem Land, wo es so viele Gegenden gibt, wo es viel einfacher wäre, da Weinbau richtig intensiv betrieben hat oder angefangen hat und mit seinem Janus nochmal ganz, ganz neue Grenzen dimensioniert hat und dem Reserva, den wir jetzt hier haben, als 2020er nochmal ein ganz anderes Gesicht gibt, also 30 Jahre nach deinem Unico. Ich mag ihn gerne, er ist natürlich das ganze Gegenteil vom Spätburgunder aus dem Badischen, aber allein die Nase finde ich so faszinierend. Also da hat man so diese 24 Monate amerikanische Eiche so richtig präsent und am Gaumen diese Fülle, diese 14,5 Volumenprozent so schön eingebunden.
Faszinierend. Vielen Dank dafür, auch weil ich meine Wurzeln eigentlich ziemlich direkt in dieser Gegend habe, in Valladolid, was ich würde sagen, 35 Kilometer westlich davon liegt. Und somit eine meiner ersten internationalen Weinreisen waren in die Ribera del Duero Region. Und ich kenne die Region sehr, sehr gut. Und dieses auf der einen Seite extrem heiße Klima, aber auch das sehr, sehr raue, sehr, sehr rauen Winter. Schon auch extrem, extrem faszinierend, wie schwierig, wie viele Herausforderungen da bestehen, um Wein zu machen und trotzdem so eine alte Weidentradition auch hat. Toll. Also ich finde, es ist, wie gesagt, ich bin schon auch eher vom eigenen Geschmack eher Spätburgunder, eher elegant, aber es ist, holt einen trotzdem einfach ab. Und ich glaube, dass man irgendwie in jeder Region diese, wenn es diese Typizität mitbringt, ich jeder Region auch sehr, sehr viel abgewinnen kann. Also es ist wirklich faszinierend, diese Dichte, aber trotzdem Frische und diese Gegensätze, die einfach die Region innehaben, findest du auch sehr, sehr gut in den Weinen.
Aber ist das für dich mehr Ribera Duero oder ist das für dich mehr Tempranillo, wenn du den verkostet, sowohl vom Aromenbild als auch vom Geschmack, als auch von der Grundcharakteristik? Oder ist es mehr Reserva, dass die Ausbaucharakteristik hast und das eben sehr präsent?
Ich glaube von allen ein bisschen, aber tendenziell schon die Region und der Ausbau. Ich glaube, natürlich steht für spanischen Wein in dem Stile der Ausbau im Vordergrund. Also das ist halt wirklich dominant und macht die Weine einfach auch extrem langlebig. Aber es gibt ja schon einen auch geschmacklichen sehr, sehr großen Unterschied, finde ich, zwischen, sage ich jetzt mal, Rioja, Douro und Ribera del Duero. Also, und nicht nur vom Ausbau, sondern natürlich auch vom Klima, von der Temperatur, vom Weinstil. Ich finde, das prägt, also ich finde den Wein, also klar, das ist, sind wir wieder mit der Suggestion irgendwie, weil man es weiß, verordne ich es relativ deutlich in die Ribera del Duero. Mhm. Aber es ist, finde ich, schon ein Riesenunterschied, ob ich jetzt Douro, wo es einfach noch wärmer ist, noch fülliger, oder in die Höhe ins Rioja gehe, wo die Weine einfach noch eher eleganter, eher filigraner, ein bisschen kühler, ein bisschen niedriger im Alkohol sind. Zeige ich es von dem Stil, den ich in Spanien mag.
Mhm.
Es ist schon, wie gesagt, hier reden wir wieder von Herkunft. Also klar spielt auch Historie, Ausbau, Tradition und sowas. Aber es spielt ja alles irgendwie mit rein, glaube ich, in das Thema Herkunft und nicht nur, was wir für Böden haben, sondern wie man damit auch traditionell umgeht.
Das ist ja manchmal auch die langweiligste Geschichte im Restaurant, was für Böden sind oder wie, keine Ahnung, wie der Jahrgang war. Die Geschichte dahinter ist ja oftmals das Spannende. Und gerade hier bei Fernandez ist es natürlich nochmal eine ganz, ganz andere spannende Geschichte, die man erzählen kann, wo man viele, viele Highlights auch herausarbeiten kann, um die Besonderheit des Weines darzustellen.
Ja, ich glaube, diese Tradition und diese Verbundenheit und diese Pionierarbeit, so, ich glaube, das ist schon auch was die Gäste im Restaurant mehr interessiert oder wie ich Weinverkauf interpretiere, indem ich Geschichten erzähle, indem ich Bilder von Menschen kreiere hinter dem Produkt, indem ich versuche zu visualisieren, was alles für ein Prozess hinter diesem fertigen Produkt dann irgendwie steht. Und ich habe auch aufgehört, Weine mit nach Geschmacksprofil zu deklinieren. Ich glaube, dass jeder Etiketten lesen kann oder ich Etiketten lesen, vorlesen kann. aber diese Faszination, die Menschen hinter dem Wein zu diesem Produkt gebracht haben, das ist, wo ich denke, was ein Sommelier irgendwie im Restaurant ausmacht, dass man, wie gesagt, egal ob man jetzt Geschichten zu Winzern in Frankreich, Spanien, Italien oder zu den heimischen Winzern erzählt, das ist das, glaube ich, womit du auch Wein verkaufen kannst und Emotionen wecken kannst, anders als eben im Online-Handel oder in der im Regal, im Einkauf. Also ich glaube, das ist die Einzigartigkeit, warum Menschen vielleicht auch in Restaurants gehen, wo es den Sommelier noch gibt, der weiß, was er im Keller hat und wer hinter diesen Flaschen steckt und Geschichten dazu erzählen kann, sei es von Weingutsbesuchen oder vom Wein aufräumen. So, ich meine, da geht es einfach nur irgendwie darum, dass man eine Persönlichkeit irgendwie aufbaut. Und wenn ich dir erzähle, dass ich die Weinflasche irgendwie vor 10 Jahren irgendwo hinterm Eck noch gefunden habe und dass ich die jetzt für den richtigen Moment aufbewahrt habe, dann ist es auch schon eine Geschichte. Und dann hat wirklich automatisch irgendwie ein Bild mehr, als wenn ich dir sage, das ist Himbeer-Brombeere und ein bisschen Vanille.
Ja, glaube ich. Stimmt, total, kann ich dir nur beipflichten. Und es wird nicht langweilig, also man hört nie auf, sowohl von Winzerseite in der Entwicklung als auch von Sommelier-Seite. Und gerade in so einem jungen Betrieb, in dem du jetzt gerade bist, hast du noch irgendwie Wünsche, Ziele, Gedanken, irgendwas, was du kurz-, mittel-, langfristig dir wünscht, beruflich oder irgendwie?
Also beruflich bin also ich glaube schon, dass da noch viel Potenzial steckt und ich glaube, den ökologischen Weinbau voranzutreiben, dass man irgendwie schaut, dass wir mehr Biodiversität in die Weinberge bekommen, dass die Weine nachhaltiger erzeugt sind und dass wir im Restaurant uns irgendwann wirklich auf die Fahne schreiben können, okay, wir versuchen, die Region zu repräsentieren und nach vorne zu bringen und zu etablieren in Freiburg, in Süddeutschland, in Deutschland, wo man vielleicht auch sagt, okay, wir gehen wegen dem grünen Stern, wegen regionalen Grundprodukten, aber auch im Wein wegen der regionalen Verbundenheit. Und natürlich auch toll, wenn man dann irgendwie in Jahrgangstiefen aufbauen kann und wenn man mit Winzern seit dem ersten Tag zusammenarbeitet, dann ist es eine tolle Geschichte, weil du die auch unterstützen kannst, weil ich als Restaurant mit 20 Sitzplätzen nie die Menge abnehmen kann, die für einen Winzer wichtig ist, aber ich kann das Sprachrohr sein, ich kann die Person sein, die halt nicht nur eine Flasche Wein aufmacht, sondern die zu der Flasche eine Geschichte erzählen kann. Und ich glaube, wenn diese Verbundenheit zu Süddeutschland, zu Südbaden, zu ja, diese Ecke in Europa mit Elsass, mit Burgund, mit Jura, mit Schweiz, daran zu arbeiten und sich hier zu etablieren und dafür zu stehen, das wäre schon schön.
Ich finde, es war eines der Gespräche, die man noch nachwirken lassen möchte, wo zwischen den Zeilen so viel gesagt wurde. Unlaut, trotzdem sehr präsent, viele wissensreiche Ansätze und ganz viel Mensch. Vielen Dank, lieber Sebastian, dass du da warst, dass du unser Gast warst, dass du dieses Format bereichert und begleitet hast. Und noch ein großes Dankeschön an euch fürs Zuhören, fürs bei uns sein. Gerne fürs Bewerten, falls ihr das noch nicht getan habt, würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Es würde uns wahnsinnig helfen in der Sichtbarkeit, in der Wahrnehmung, um dieses Projekt und auch diesen schönen Beruf einfach ein wenig weiterzutragen. Und dafür verantwortlich zeichnet sich auch unser Partner, die Schlumberger Gruppe. Mit den Handelshäusern Segnitz, Consiglio, Vini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Dank ihrer Unterstützung heißt es auch nächste Woche, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Und nach Sebastian freue ich mich auf einen der spannendsten Sommeliers unserer Republik. aus Grassau, aus dem Restaurant Sens, der großartige Iro Luther.
Hier ist der Tobias Hess aus der Schweiz. Ich bin Gastgeber und Sommelier im Restaurant Helvetia in St. Gallen. Ich durfte den Sebastian das erste Mal 2014 kennenlernen, als er als damals noch Kommiteron im Steigenberger Grand-Hotel Belvedere in Davos gearbeitet hat und wir eine Sommersaison zusammen verbringen durften. Ich bin dann 2015 ins Thorntons Restaurant nach Dublin gegangen, ein Stern, und habe den Sebi das erste Mal dann wirklich zu mir holen dürfen. Hat er mit mir die Zeit in Dublin als mein Sommelier gearbeitet. Es war eine sehr, sehr intensive Zeit mit extrem viel Arbeit. Wir haben dort am Wochenende mittags 60 bis 80 Cover gemacht und abends irgendwie in der Regel so 200. Und in der Sommelerie waren einfach der Sebi und ich. Das war wirklich eine wahnsinnig intensive Zeit mit aber tollen Momenten. Wir sind da auch extrem zusammengewachsen. Wir haben dort das erste Mal auch dann zusammen in einer WG gewohnt, haben uns unglaublich gut ausgetauscht. Der Sebi hat schon damals extrem viel Motivation an den Tag gelegt, auch wenn er damals, sage ich mal, auch vom Wein, von der Weinwelt viel weniger wusste, was ja auch nicht schlimm ist. Woher sollte er es auch können? Hatten aber auch wirklich ganz, ganz tolle freie Tage. Nach Dublin ist er dann erstmal ins Esszimmer gegangen zum Frank Lühr. Für mich auch eine großartige Weinpersönlichkeit, konnte dort extrem viel lernen und dann hatte ich die Chance 2017, als ich dann im Einstein in St. Gallen war und der Sebastian Zier mit 2 Sternen ihn nochmal als mein Sommelier zu begeistern. Und wir hatten dann dort nochmal eine sehr, sehr intensive Zeit. Er hat auch dort dann meine Position übernommen, als ich dort ausgeschieden bin und die, glaube ich, sehr, sehr gut auch begleitet. Die letzten Jahre war das mit Sicherheit zwischen dem Sebastian und mir dann einfach nur noch eine Freundschaft, in Anführungszeichen, die natürlich immer um den Wein gedreht hat, aber natürlich auch um sehr, sehr viel Privates. Ich habe dem Sebastian seinen Weg begeistert verfolgt, was er im Kurumori erst geleistet hat und was er jetzt in Jacobi in Freiburg macht. Ist in meinen Augen wirklich sehr, sehr beeindruckend. Er hat mit Sicherheit ein bisschen was von mir in den Jahren lernen können oder ich durfte ihm etwas mitgeben. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, oder die letzten Jahre hat sich das eher umgedreht. Er ist in eine Weinwelt eingetaucht, die sich viel, viel mehr im naturnahen Bereich, in einem sehr, sehr neuen Bereich der Weinwelt abspielt, mit sehr, sehr vielen jungen, engagierten Winzerinnen und Winzern, die ganz, ganz tolle Weine machen. Und er hat mir ganz sicher diesen Zugang zu dieser Welt geschafft. Ich habe vor ihm mich sehr, sehr wenig mit dieser Welt auseinandergesetzt, auch vielleicht aus Respekt oder Furcht ist das falsche Wort, aber ja, Respekt ist, glaube ich, das gute Wort. Er hat mich langsam herangeführt, sodass ich mittlerweile auch wirklich große Freude in dieser Weinwelt gefunden habe. Und sehr, sehr, sehr viel vom Sebi und seiner Motivation profitiert habe, auch für meine jetzige Tätigkeit. Ich würde gern sagen, dass ich stolz auf den Sebastian bin, aber stolz ist für mich immer so ein bisschen was, sag ich mal, Elterliches oder Bevormundendes. Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich heute ein Fan von Sebastian Hernandez Westphal als Sommelier und Mensch bin, ein großer Fan. Ich wünsche ihm nur das Beste für die Zukunft. Ich glaube, er wird einen ganz, ganz tollen Weg bestreiten. Ich befürchte, dass der Weg, auch wenn ich mir das wünschen würde, beruflich nie wieder sich bei uns zwei kreuzen wird. Ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass wir nochmal zusammenarbeiten. Er, glaube ich, weniger. Das ist aber auch gut so. Es ist ja auch gut, wenn man sich dann irgendwann mal freischwimmt und das hat er gemacht. Aber die Freundschaft und die Austausche auf Weinmessen, bei Abendessen oder bei einfach gemütlichen Zusammensein auf Weingütern, die werden wir ganz sicher weiterführen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.